You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Weibliche Stimme wieder hier im Studio. Wir haben mal wieder weiblichen Gast. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge
Ruf der Hyäne,
der Kampfsport-Podcast. Und wir haben heute Gast, die gute Talita ist da. Hi.
Hi, ich freue mich hier zu sein.
Danke, dass du da bist. Ja. Hast du keine weite Anreise gehabt, ne?
Nee, tatsächlich 14 Minuten.
Das Guck an. Talita, wo kommt der Name her? Habe ich noch nie gehört.
Also meine Eltern waren eigentlich Stephen King-Fans und die Frau heißt Tabitha. Sie fanden das B aber zu hart, haben das gegen ein L ausgetauscht, ist abgelehnt worden. Und dann hat mein Onkel gesagt, steht aber so in der Bibel. Und dann ist es tatsächlich durchgegangen.
Ist abgelehnt worden, Wahnsinn.
Ne? Ja, die hauen Namen normalerweise raus, so Cheyenne oder irgend sowas, weißt du. Und dann
oder 100 Millionenfach Kevin. Aber mal so ein Name wird abgelehnt. Ja. Herzlich willkommen. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was machst du und
warum bist du überhaupt hier?
Warum bist du überhaupt hier?
Ja klar, ich bin Talita, komme aus Gelsenkirchen-Buer und sportmäßig mache ich seit einigen Jährchen Taekwondo, genau genommen ITF-Taekwondo. Und dieses Jahr waren wir dann in Wales auf der Europameisterschaft und haben da teilgenommen und sind recht gut erfolgreich gewesen. Und
wie erfolgreich warst du denn?
Ich bin Vize-Europameisterin im Sparring.
Das haben wir gemeinsam.
Ich wollte es gerade sagen. Da sitzt der Vize-Europameister in Kickboxen.
Ja, cool.
Ist schon ein paar Tage her.
Ja, und was, und hier sitzt der dreifache Vereinsmeister.
Im Karate.
Das waren meine größten sportlichen Erfolge.
Ja, und mit unserem Damenteam sind wir tatsächlich im Team Tull und im Teamkampf dann auf dem dritten Platz gelandet jeweils.
Ja, herzlichen Glückwunsch noch nachträglich.
Dankeschön.
Wales ist schön, oder?
Ja, viel haben wir leider nicht gesehen, weil wenn
so
man
ist
auf solchen
das
Events
ist, ich war aber damals bei der EM in Lissabon, ich habe echt nicht viel von Lissabon gesehen. Nicht viel.
Sporthallen, man sieht sehr viele Sporthallen von denen.
Genau, ja, das stimmt.
Riecht eine Sporthalle in Wales genauso wie in Deutschland?
Ja, da gibt es, glaube ich, keinen ganz großen Unterschied.
Also Sporthalle.
Ist Sporthalle. Meist die Belüftung besser, mal schlechter.
Wie war das in Portugal?
In Portugal war tatsächlich ein ganz eigenartiger Boden. Das sah zwar aus wie so ein Stäbchenparkett, war aber Stein. Ja, wir haben auf Steinboden geburstelt, ne? Wir haben keine Matten. Ne? Also, das war schon, also außerdem dann die Final im Ring, ne? Das war natürlich anders, aber die Vorkämpfe waren alle auf so Matten abgeklebt mäßig, Fläche und dann alles auf so Steinboden. Ich habe auch nur gedacht, Alter, hier darfst du nicht auf die Fresse legen, das ist nicht gut.
Es ist Europameisterschaft, da musst du auch mal ein bisschen federn lassen, ne?
Ja, ist super für mich gelaufen. Im ersten Kampf den Portugiesen direkt rausgeschmissen, da war ich direkt beliebt.
Ich hatte damals, als ich angefangen habe mit dem Podcast, das war noch der Audio-Podcast, da habe ich meistens immer den Leuten die Frage gestellt, wie bist du zum Kampfsport gekommen? Wir hatten schon mal im Vorfeld so ein bisschen miteinander geschrieben, weil ich bin aufmerksam auf dich geworden, weil es gab, glaube ich, einen Zeitungsartikel. Vize-Europameisterin kommt aus Gelsenkirchen-Buer und da habe ich gesagt, wow, wie? Und dann habe ich dich angeschrieben, wie bist du zum Kampfsport gekommen? Weil du hast mir gesagt, es wurde dir damals vorgeschlagen von der Ergotherapeutin. Da würde mich jetzt gerne mal interessieren.
Tatsächlich ja. Ich bin recht jung damals in die Ergotherapie gekommen, aufgrund von Koordination und Gleichgewichtsproblemen. Ein paar Rückbleibsel sind immer noch da, aber meistens Lacher für andere. Mittlerweile kann ich auch gut drüber lachen. Hab gestartet tatsächlich mit Hippotherapie, aber das sah bei mir eher so aus, auf der einen Seite aus Pferd drauf, auf der anderen wieder runter.
Mhm. Diese Hippotherapie, Hippopotamus, ja, so Nilpferd, ich denke, hat die um Nilpferd geredet?
Nein, ganz normale Pferde, eher Ponys in dem Alter, in dem ich war. Okay. Es hat Spaß gemacht, Bindung zu Tieren ist immer gut, aber mit dem Gleichgewicht hat das einfach nicht so geklappt. Ich bin regelmäßig dann zur Ergotherapie gegangen und irgendwann habe ich solche Fortschritte gemacht, dass die Ergotherapeutin sagte, dass es Sinn macht, vielleicht ergänzend oder dann, wenn ich austherapiert bin, irgendwas zu machen, wo man halt einfach ein bisschen mehr Koordination schult. Und da hatte sie damals Ballett vorgeschlagen oder Kampfsport. Meine Mama hat immer gehofft, dass ich...
Einen speziellen Kampfsport oder einfach gesagt?
Einfach generell Kampfsport. Und meine Mutter hatte damals immer gehofft, dass ich prima Ballerina werde. Bin ich dann nicht, weil meine beste Freundin hat damals Judo gemacht. Und meine Mutter kannte dann wen, der zu dem Zeitpunkt auch in Gladbeck, bin ich groß geworden, ein Taekwondo-Studio aufgemacht hat. Mhm. Und so bin ich dann da gelandet. Mein erster Schlag nach vorne ging sehr falsch zur Seite. Aber ja, es hat mir viel geholfen und ich bin auch recht früh. Ich glaube, meine ersten Turniere hatte ich mit 6, 7 dann auch schon.
Boah, das ist krass, früh, ja.
Und bin auch recht früh dann ins Sparring gewechselt, muss ich sagen. Was heißt gewechselt? Disziplinen gibt es verschiedene. Tull ist die Grundlage.
Ja.
Sparring baut darauf auf und bin eigentlich so gut wie immer in beiden gestartet, aber war im Sparring weitaus erfolgreicher.
Also für Nicht-Taekwondo-Sportler Tull ist, was im WTF Jong ist.
ITF, nicht mehr WTF.
Ja, sie ist ITF. Ich WTF ist das Jong.
Ne? Nee, WTF gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ne?
Pomsee, genau.
Pomsee ist Pomsee. Es im WTF.
Ja,
genau.
Stimmt. Dann ist es im ITF Jong.
Nein, Tull. Also es hieß mal Jong.
Es hieß mal Jong, ja. Ich bin schon alter Knochen. Also damals vor dem Krieg, da hieß das noch Jong. Ne? Also. Also Chongji-Jong kann ich sogar, glaube ich, noch. 24 Bewegungen, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, 19.
24, man sagt, wegen dem Tag. Wegen den 24 Stunden am Tag. Ja, unser damaliger Trainer, der war zwar ein Idiot, ne, aber das hat er immer gut erklärt. Also dann diese Theorie hat er super drauf gehabt.
Ja, aber kann doch sein, dass einige Techniken so ein bisschen rausgefallen sind.
Mit Sicherheit, ja. Hat sich das alles verändert. Der Sport, der lebt ja.
Ne? Genau, ich habe nämlich letztens auch die erste Kata, also ich kann noch die ersten 3 Katas vom Shotokan-Karate und habe letztens die erste Kata gesehen und da habe ich gesehen, dass eine Übung komplett rausgefallen ist, also eine Technik. Kann sein, dass sie dann mit dem Laufe der Zeit, dass sie das dann abändern.
Zu tödlich.
Ja, das war die Bud Spencer-Faust, die ging so. Mega dämlich, hat mich damals schon als Kind abgefuckt.
Ich fand damals schon diese Handbogenstöße, fand ich doof. Ich dachte, Alter, was soll das denn?
Ja, komm, aber mach die mal. Gib mal jemanden, das haben wir früher in meiner Schule gemacht.
Du tust dir nur den Daumen.
Nee, geh mal an jemanden vorbei und mach mal den hier.
Ja, wenn einer nicht so eine Oma am besten.
Schon ganz geil. ITF und WTF. Ja. WTF hat. Du kennst die Geschichte, warum WTF sich umbenannt hat zu ITF?
Muss ich sagen, tatsächlich nicht. Also,
du weißt, wofür die Abkürzung WTF steht?
World Taekwondo Federation. Nee.
Ja, aber im Internet.
What the fuck?
Und das war, haben die das geändert. Und das war der Grund, weil die gesagt haben, nee, das wird verwechselt, wir nennen die um.
Aber den WTF gibt es ja immer noch, im Prinzip.
Ehrlich?
Ja klar, es gibt den ITF und den WTF. Der WTF ist mehr in die kommerzielle Richtung gegangen. Das sind die mit den Westen kämpfen und ohne
Aber da ist immer noch die Abkürzung WTF.
Ja.
Krass.
Tatsächlich, den gibt's
dann hat die mich damals verarscht.
Ja, ey, macht doch voll Sinn. Jedes Mal mit einer Hashtag WTF tauchen die auf.
Wie gesagt, ich habe es damals schon gesagt, ich fand es dämlich, aufgrund dessen einfach die Abkürzung
zu ändern. Nein, die haben sich ja damals hier, da waren ja so zwei Dinger, die ne, eine, glaub ich, so zwei Generäle, die das gegründet haben oder so, kann das sein?
Es war ein General tatsächlich, ja. Choi Hong-hee.
Genau, Choi Hong-hee, genau. Und dann das ITF International Taekwondo und der andere ist World Taekwondo.
Ja, ja. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein halbes Jahr Taekwondo gemacht als Kind. Und zwar war das drüben im Bulmke-Hüllen, in der Schurnhalle vom evangelischen Kindergarten. Und da war einer...
Da Details erinnern.
Ja, da kann ich mich an alles erinnern. Ich habe früher immer auch gedacht, das heißt Efis Kindergarten, die Abkürzung EV, ne? Für evangelisch. Ich habe gedacht, heute Abend fahren wir wieder zum Efi Kindergarten. Und da war jemand, Ibrahim, werde ich nie vergessen, der war später in meiner Grundschule, Blaugurt. Der stand auf, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, wir sind dann mit der 5., 6. Klasse sind wir weggefahren zu Wewelsburg und dann stand der im Türrahmen, also ich beneide euch wirklich, dann stand der im Türrahmen und hat das Bein mal eben so wirklich kerzengerade, also wirklich, als wäre es nichts, als würdest du einfach nur den Arm kurz heben, senkrecht in die Luft geragt, ne? Da ist schon wirklich krass, wie schnell und wie powerful auch vor allem die Kicks gerade im Taekwondo sind.
Ja, Taekwondo ist bekannt dafür. Ne?
Ja.
Tatsächlich immer überraschend. Ich war letztes Jahr in einem Kampfsportcamp. Da waren hauptsächlich, ich sag mal, Kickboxer, Thai-Boxer. Und die haben sich auch super erschrocken, weil die gehen meistens mit den Fäusten rein. Aber wenn sie gar nicht erst rankommen, dann ist der Blick immer blöd, wenn der Fuß so kurz vor der Nase steht.
Ja, wenn du gut kicken kannst. Wie gesagt, das war immer meins. Ne? Ich war immer miserabler Boxer. Mittlerweile geht's. Ich bin immer noch miserabler Boxer, aber Also das Gesamtpaket ist halt geil.
Wie sehr wird da gerade so bei Anfängertraining Wert drauf gelegt, was die Kicks angeht? Oder überhaupt, sagen wir mal, jetzt so die Dynamik in den Beinen?
Ich muss jetzt sagen, das kommt auch immer darauf an, in welchem Stall man trainiert. Bei uns wird sehr, sehr, sehr viel Wert auf die Grundlagen gelegt. Das heißt, wir starten wirklich damit, wie startet so ein Kick in Einzelschritten. Das ist der startet eher im Prinzip ab dem Moment, wo ich das Bein hebe. Mhm. Und wie hoch ich das Bein hebe, je nachdem, wie hoch ich das Bein hebe, das macht dann die Höhe, die Kickhöhe aus. Das heißt, der wichtigste Punkt ist zum Beispiel das Knie. Mein Knie muss immer höher sein als das Ziel, was ich anvisiere. Das sind dann halt schon mal die theoretischen Grundlagen, die viele überhaupt nicht lernen, sondern das ist dann so ein, tret mal da rein, das sind die ersten Versuche und dann schauen wir mal, was das Ergebnis ist. Aber bei uns ist wirklich theoretische Grundlage Punkt Nummer eins und dann geht's in die Praxis.
Merkst du, du machst ja jetzt schon, wie gesagt, du bist ja jetzt noch nicht so alt, ne? Aber du machst das ja schon wirklich sehr lange, wenn du mit 6 Jahren angefangen hast. Merkst du einen Unterschied habt ihr spezielle Anfängerkurse oder kommen Anfänger einfach dazu?
Ja, also es gibt meistens Kinderkurse, weil altersmäßig macht das nicht unbedingt Sinn, die Erwachsenen mit den Kindern zu mischen.
Völlig richtig, ja.
Ist dann für die Erwachsenen blöd, die Kinder fühlen sich eventuell dann auch eingeschüchtert und nicht wohl. Und meistens ist es so, dass dann tatsächlich nach Gürteln geclustert wird. Anfänger, Fortgeschrittene und jetzt in dem Studio, wo ich jetzt trainiere, da ist es zum Beispiel so, dass wir dann auch mittwochs eine reine Schwarzgurtstunde haben, wo dann vielleicht noch jemand, der gerade kurz vor der Prüfung steht, dabei ist, aber dass wir wirklich als Schwarzgurte untereinander trainieren, um uns fortzubilden, um irgendwann dann auch eventuell mal als Trainer fungieren zu können oder als Coach.
Ist das so, wenn du jetzt mal vergleichst mit früher, ne? Fällt dir das auf? Das interessiert mich jetzt, weil wir ein ähnliches Modell haben, weil ich jetzt auch schon ewig lange als Trainer auch arbeite, dass die Leute, die kommen, koordinativ viel schwächer sind als früher?
Tatsächlich ja.
Also in der Masse, nicht natürlich jeder Einzelne. Es gibt natürlich Ausnahmen, bestätigen die Regel, das ist natürlich klar.
Ich weiß, was du meinst. Ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang auch Kinderfreizeiten betreut und da ist mir generell halt aufgefallen, dass auch viele der Kids einfach gar nicht mehr draußen spielen oder so. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Grundlage, weil viele sitzen vor den Maschinen, zocken am Handy, beschäftigen sich so sozial sehr selten. Die Corona-Phase, auch Lockdown.
Ja, das hat alles ein bisschen gefördert noch, klar. Aber das war schon vorher ein Problem. Also das ist so, da
Generation, ne?
Ja, diese Generation wird das mal richtig schwer haben. Das ist aber einfach so. Weil körperlich sind das echt. Ich habe heute noch mit jemandem auf der Arbeit drüber gesprochen, weil er sagte, so ein Training, wie baut sich das denn auf? Mal so ein bisschen erklärt und dann auch gesagt, ja, wenn du zum Beispiel einen Hopserlauf machst, einen simplen, er sagte, was ist ein Hopserlauf? Einmal vorgemacht, ich sage, wir haben Probleme, den rechten Arm, das linke Knie zu heben beim Hopserlauf. Hm. Die kriegen das nicht hin.
Ja, ich habe es auch gemerkt. Ich hab letztens irgendwann mal eine gute Aussage gehört, wo jemand gesagt hat, die PlayStation und die Xbox ist das heutige Baumklettern. Was für uns früher Bäume klettern war, ist heute für die Kids die PlayStation und Xbox. Es wird sich mehr damit beschäftigt als draußen mit dem Klettern und mit Fahrradfahren und so. Es ist halt so. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wären wir in dem Alter, das wäre auch ziemlich, ziemlich gefährlich für mich.
Ah, du, das ist ja klar.
Da müssen die Eltern hinter sein.
Da erliegst du dem. Ich freue mich immer, wenn ich mit dem Skateboard unterwegs bin und ich bin in der Bowl und da kommen Kids hin und die sind mit dem Skateboard da. Freue mich total. Jedes Mal, kriegen die auch jedes Mal Props von mir, weil das ist schon geil. Weil das siehst du heute halt nicht mehr so oft. Das ist halt so.
Also das Absolute, was ich letztens gesehen habe, war einer auf dem E-Scooter und hat dabei gleichzeitig auf dem Handy gezockt. Also quer, hat das so vorne so dran und hat dann immer so. Also,
das ist auch Multitasking auf höchstem Level.
Richtig krass, richtig krass.
Aber kommen wir wieder zu dir zurück, wir schweifen ab hier, die Könige des Abschweifens. Wie baut sich so ein normales Training für dich auf, wenn du in der Wettkampfphase bist?
Also wir haben verschiedene Trainings. Also es gibt einmal das reguläre Training und es gibt das Wettkampftraining. Mhm. Im regulären Training sieht es so aus, dass wir meistens mit einem Aufwärmtraining starten. Wettkampftraining auch. Aufwärmen ist das A und O an denen, weil ansonsten, wenn man sich schon vor dem Training verletzt, dann braucht man überhaupt nicht starten.
Naja.
Und dann kommt es darauf an, was die Trainer so als Ziel gesetzt haben. Entweder wir gehen wirklich in den Mix Theorie und Praxis, Tullbereich oder ein bisschen in den Sparringsbereich. Bruchtest haben wir noch als Disziplin.
Aha.
Den Der wird immer gerne vergessen, weil er auch nicht auf jedem Turnier angeboten wird. Einfach aus ich sag mal, Materialgründen. Maschinen nicht vorhanden, die Möglichkeit, die Maschinen zu stellen, nicht vorhanden. Aber
welche Maschinen?
Die Bretter eingespannt genau. werden.
Also es ist nicht so, dass irgendwer da steht und das
halten
Brett
die nicht
hält.
Mehr so, oder
Nein, sondern das sind wirklich Maschinen, wo die Bretter eingespannt werden. Das heißt, sie müssen auch eine bestimmte Höhe haben oder halt bestimmte Bretter da sein für die Maschine. Die sind nicht gerade günstig. Dann ist die Frage, ob es eine Maschine ist, die an der Wand steht oder die freistehend ist und wie
aber
viele Bretter die so tragen kann.
Ja, haut ihr wirklich dann die wirklich Originalbretter durch? Weil es gibt ja jetzt auch
diesen Bruchtester von früher mit den Stäbchen drin?
Nee, es gibt ja jetzt, glaube ich, drei verschiedene Bruchtests. Das heißt, die haben drei verschiedene Farben von leicht bis medium und hart. Und die Widerstände sind da drin irgendwie so gegeben, dass die wirklich ein Brett in einem festen Zustand simulieren. Und wenn der einmal durch ist, kannst du den wieder zusammenknicken. Das ist wie so ein Kunststoffding.
Ja, genau. Die werden bei uns auch für den...
Dann brauchst du nicht immer wieder neue Bretter kaufen.
Für den Powerbruchtest benutzt du.
Jeder Nadelbaum wird dir dankbar sein. Ne? Das ist klar. Ne?
Bei Prüfungen sind wir tatsächlich traditionell unterwegs. Da werden die auch gehalten vom Instruktor oder
aber erklär mir mal bitte den Grund, warum jetzt werden die nicht gehalten.
Wegen
Verletzungsgefahr oder was?
Der Bruchtest auf den Turnieren ist kein normaler Bruchtest, sondern es gibt zwei verschiedene Arten am Bruchtest. Es gibt einmal den Powerbruchtest und da reden wir halt nicht von einem Brett, was durch muss, sondern in der Regel ist der Qualifikationstritt der Jobchagi, der seitliche Fußstoß, und da liegt die Grundbrettmenge bei 5 Brettern alleine und das ist ein bisschen schwer zu halten. Für
was heißt 5 Bretter? 5 Bretter hintereinander?
5 Bretter hintereinander, ja.
Stabil.
Aber dann so, nicht so, ne? Also die
ja,
Fasern.
Ja, quer. Die
ja, ist, Alter, was ist quer. Was los mit dir, ey?
Ja, wie war's los?
Also, ganz ehrlich.
Ja, warte, mach doch mal eine so und eine Faser
ja,
so.
Ja, das geht nicht. Was ist so? Dann kleben wir noch unter Druck zusammen.
Nein. Eins der Trainings ist zum Beispiel, dass wir lernen, wie wir uns die Bretter anzugucken haben, wenn sie eingelegt werden auf einem Turnier, ob die Sollbruchstellen auch alle korrekt liegen.
Also, ich habe einmal ein Brett durchgeschlagen mit der Faust.
Ich nehme an, du hast einen Dimmack gemacht.
Was?
Den Dimmack.
Sagt mir nichts.
Ja, der Kickboxer, nee, hier, Jean-Claude Van Blotsport. Der Dimmack nimmt den unteren Stein. Baf.
Was ist los? Du musst dich ja schon überwinden, so als Anfänger jetzt, sag ich, ne? Wenn ja, du so als Anfänger bist, aber für, gibt's wirklich, also sind diese Bruchtests wirklich sinnvoll für Leute, die, sagen wir mal, Braun-Schwarzgurt haben, macht das wirklich noch Sinn, diese Bruchtests? Oder ist das mehr so für die Anfänger, dass sie sehen, ich weiß, Power ist da, ich muss durchziehen, ich darf nicht abstoppen?
Also ich finde es durchaus sinnvoll. Ich muss sagen, am Anfang habe ich mich mit der Disziplin auch sehr schwer getan. Ich habe letztes Jahr den Verein gewechselt und vorher habe ich sowas so gut wie nie trainiert. Und dementsprechend bin ich dieses Jahr mit maximal 2 Brettern gestartet, die ich durchbekommen habe.
Okay.
Aber je mehr Bretter man schafft, desto besser ist die Technik. Also es kommt da wirklich auf die Technik an und auf die Genauigkeit der Ausführung. Und dementsprechend finde ich es zumindest für mich persönlich dann super zu sehen, dass meine Technik halt einfach weitaus besser geworden ist. Von 2 auf 5 Bretter war dieses Jahr tatsächlich echt einen Schritt, den ich nicht erwartet habe.
Also ist das quasi so gleich zu sehen, ich weiß nicht, ob ihr die Videos schon mal gesehen habt, wenn die Leute mit dem Katana diese Bambusdinger durchschneiden, dass sie dann auch in einem komplett durchgehen und nicht mittendrin, kann man so ähnlich sehen, ne? Den Bruchtest?
Nö.
Verstehst nicht, was ich meine?
Ich verstehe genau, was du meinst, aber ist nicht ähnlich.
Ist Technik. Das, was sie gerade gesagt hat.
Ja, ist ja natürlich immer Technik. Ne?
Ja. Also wie gesagt, geht es jetzt mehr um Technik oder mehr um Kraft, dass da mehr Druck hinter ist?
Sowohl als auch.
Sowohl als auch. Ohne die Technik und ohne die Genauigkeit.
Ja, dann bin ich doch gar nicht falsch.
Die Sollbruchstelle, wenn die nicht getroffen wird, dann bricht die nicht. Ich muss sagen, normale Bretter verzeihen da weitaus mehr, dadurch, dass sie überall brechen.
Fasern
aber bei
haben,
diesen
ja.
Steckbrettern ist es halt so, wenn ich nicht die Mitte treffe, dann kann ich so feste treten, wie ich möchte.
Dann ist dann auch die Erfahrung. Übrigens, Jobchagi ist immer mein Ding. Ne? Das habe ich auch im Thai-Boxen noch alle weggetreten.
In seitlichen.
Ja.
Wie heißt denn dieser Joe Rogan-Kick, den er dann hinten rumdreht und dann auch seitlich rauskickt?
Das ist der Pande-Jobchagi.
Pande-Jobchagi.
Okay. Ja, gibt es entweder getreten oder gezogen, dann ist das der Pande-Toyo-Chagi. Den mag ich gerne.
Da ist schon eine Menge Wucht hinter.
Da ist richtig was hinter. Ja. Wenn die Hacke trifft, dann geht da Licht aus.
Ja,
das ist einfach so.
Ja, aber ist ja mehr so auf hier gedacht. Ne?
Aber hier, Bruchtest. Ne? Wir haben mit normalen Brettern gemacht. Ja, Alter, das ist so. Da sind die die Haut von den Fingerkuppen jedes Mal geflogen.
Ja.
Ne? Und da, ey, da konntest du ja, also jedes Mal, weiß ich nicht, ne? Weil der ist dann an den Boxhandschuh angeguckt, der hat immer durchgesifft, wochenlang noch. Also,
wobei, beim Taekwondo jetzt?
Ja, bei dir. Klar, dann beim Sparring und so. Also, ich will ja nebenbei noch boxen. Ne? Das kannst du ja vergessen, das ist eigentlich. Also, für mich ist das Bruchtest, ist das nix. Also, ist mal schön, wenn man immer gemacht hat, dann kann man einmal so ein, weiß ich nicht, so ein. Damals im Verein war es einfach so ein Schwanzvergleich, wer am meisten schafft. Ne? Und der Trainer war ja auch so ein richtiger Honk. Und er hat aber solche. Ich habe damals einen Karate-Trainer noch kennengelernt, der hat den Schaffrad trainiert. Mhm. War übrigens schwerer Alkoholiker, ist dann nachher auch an Alkoholmissbrauch gestorben. Ne? Aber die hatten solche Hornhaut auf den Händen. Ne? Und hat er mit uns ja dann auch versucht. Dann stand es in der Halle und musste es mit den Händen auf den Boden schlagen.
Ganz früher kenne ich auch tatsächlich. Wir mussten Liegestütze auf Ziegelsteine machen.
Liegestütze, so ist was anderes.
Ziegelsteine sogar. Haben sie extra Ziegelsteine mitgebracht?
Irgendwann kam der Trainer auf die Idee, dass der Boden nicht reicht und dann hat er Ziegelsteine mitgebracht.
Also Liegestütze auf den
Fäusten. Eine Art von Abhärten ist ja nicht verkehrt.
Nein, nein, ne? Liegestütze auf den Fäusten halte ich für absolut legitim. Ne? Weil wenn du gerade, wenn du in irgendeiner Sportart bist, wo du dünne Handschuhe an hast oder gar keine Handschuhe, musst du das ja irgendwo die Knochen ein bisschen härter machen. Ja. Also das machst du natürlich dann über die Knochenstruktur, was du nicht jetzt über Pratze oder über Sandsack machen kannst. Und auf den Fingerspitzen und so, das ist alles legitim. Aber jetzt so auf den Boden zu hauen, halte ich persönlich, wenn du mal irgendwann mal, wie gesagt, Hände sind nicht dafür gemacht. 27 Knochen, die eigentlich dazu gesagt sind, filigrane Arbeiten zu erledigen und nicht irgendjemand in den Schädel einzuschlagen. Ja, deshalb sind solche Geschichten für die Hände, wenn du mal irgendwann mit 70 vielleicht noch mal eine Flasche Wasser aufdrehen willst, ne, ist das eine ganz doofe Geschichte, wenn du das ein paar Jahrzehnte lang machst.
Ja, selbst Boxsacktraining ohne Boxhandschuhe auch, dann ist alles offen.
Ja, ja, genau.
Ich spreche aus Erfahrung.
Aber ich meine, ihr boxt ja auch im Taekwondo, ne? Aber ist jetzt nicht so, also ich habe mir letztens mal wieder so ein paar Turniere angeguckt, wovon ich überhaupt kein Fan bin, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ist das olympische Taekwondo, weil da wird ja nur getreten. Ne?
Ja, das ist ja das WTF.
Das WTF.
Ja, oh, und das finde ich furchtbar.
Ist aber tatsächlich medial und olympisch vertreten und das andere ITF-Taekwondo.
Ja, aber finde ich nicht so interessant wie das normale.
Ja, wir sind halt eher traditioneller unterwegs. Ja. Das heißt ja Taekwondo, also Fuß-Faust und nicht nur nicht nur
Taedo.
Taedo.
Genau. Nein, also wir sind weitaus traditioneller unterwegs. Medialer eher unterm Radar. Sponsoring gibt es auch so gut wie keins, da wir einfach ein Nischensport sind.
Da kannst du nachher erstmal einen Aufruf machen hier. Ist so.
Ja, wir gucken tatsächlich gerade. Also wir haben ja noch einiges vor. Nächstes Jahr ist die Weltmeisterschaft. Da möchten wir natürlich gerne für trainieren.
Oder Crowdfunding.
Wie viele Mitglieder seid ihr jetzt?
Ich glaube, wir sind circa in dem gesamten Dachverband um die 200 Mitglieder. Ich weiß aber nicht, wie viele Leute jetzt ehrlich gesagt bei uns im Verein trainieren. Kann ich tatsächlich so gar
nicht sagen. Ich sag mal, gerade auch nach Corona, ist das so, dass du merkst, der Ansturm ist nicht mehr so da? Oder merkst du doch, die Leute kommen?
Also die Leute, die schon immer da waren, die auch besonders jetzt, sag ich mal, in meinem Alter oder 3 Jahre jünger, die so früh angefangen haben, die leben einfach den Sport. Also die sind teilweise da auch einfach nicht mehr wegzudenken. Jüngere Nachwuchs ist tatsächlich etwas schwieriger. Also es kommt kaum Nachwuchs. Mhm. Und das ist eigentlich echt schade. Viele möchten heutzutage eher in den Kickbox-Bereich, was halt nicht so theorielastig ist und mehr praktisch angehaucht. Und das merkt man dann doch, dass da so diese Interessenbezug einfach da ist.
Also diese Geschichte mit den Sportarten ist gerade so, weil jetzt gerade so angesagte, hippe Sportarten, ne, also sprich...
Ja, ich habe so das Gefühl, dass die Kampfkunst nicht kommt.
Ich komme gleich dazu. Thai-Boxen, Kickboxen, MMA, Grappling, das ist im Moment so in aller Munde, das ist so, wo alle Leute reden. Die haben eine große mediale Reichweite, allein über die UFC und was da alles so läuft. Und selbst diese ZDF-Doku, wenn es auch negative Vibes hat, es hat natürlich dann eine Faszination, da hinzugehen. Jeder, der bei uns reinguckt, oh, ein Käfig. Oh. Ich sage, Kämpfer-Schutzgitter, damit keiner rausfällt. Ne? Ist halt so. Ne? Aber ich denke auch, dass die traditionellen Kampfsportarten, die kommen wieder. Die werden wieder kommen, weil diese Werte so wie Respekt und Disziplin und so, das wird langsam wieder wichtiger. Manche Leute kriegen das tatsächlich so langsam mit, dass man nicht nur den Kindern oder Jugendlichen nicht nur den Zucker in den Arsch blasen muss, sondern denen auch mal ein paar Skills mitgibt, damit die später im Leben vernünftig durchkommen, nicht nur ihren Mann und ihre Frau stehen eben in dieser ganzen Geschichte, also mit Selbstbewusstsein und mit Dingen wie, du kannst nur was erreichen, wenn ich diszipliniert bin, du kannst nur was erreichen, wenn ich Leute mit Respekt behandle.
Ja. Bestes Beispiel ist letztens dieses Video, was ich da geteilt habe von dem Jungen im Grappling, wo der Junge auf dem Boden liegt und weint und er steht daneben und lässt sich richtig feiern. Also diese Respektlosigkeit gegenüber, da liegt gerade dein Kontrahent auf dem Boden, hat Schmerzen und du lässt dich da feiern. Und ich habe heute oder gestern auch wieder sowas gesehen, wo Kinder MMA in den USA war und so während die dann im Cage sind, dieses Provozieren, was die sich dann von den Höheren natürlich, von ihren Role Models angucken oder abgucken.
Ja, ja.
Und sowas hast du in der Kampfkunstszene leider nicht.
Also ich würde es nicht ausschließen, dass es da auch gibt. Das ist, weil,
natürlich.
Das ist wie alles im Leben, ist halt eine Sache der Erziehung. Und du hast überall, ne?
Ja.
Du weißt, ein Arschloch ist ein Arschloch.
Aber ich habe so das Gefühl, so im Taekwondo, Karate, so alle so oder Judo, so diese traditionellen, ich denke, da achtet man schon drauf, dass man da nicht irgendwie so kleine Wichser heranzieht.
Also weitaus mehr. Ich muss sagen, es gibt schwarze Schafe überall.
Ja, sowieso.
Wir waren jetzt in den Niederlanden dieses Jahr. Da war jemand, der hat offensichtlich eigentlich Thai-Boxen gekämpft und dem ist ein Gurt umgebunden worden.
Ja, 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 ja.
Rotgurt, rot-schwarz, ist in den Ring gegangen und hat mit dem Schienbein zum Kopf die Gegnerin einfach niedergemäht und sich selbst gefeiert, was wir eigentlich nicht tun. Wenn wir uns gegenseitig verletzen, ist die Grundregel wegdrehen, den Coach angucken und auch das Handy zur Seite packen, weil das muss nicht gefilmt werden.
Und das ist das, was beim Thai-Boxen zum Beispiel ist, wenn die sich voreinander hinknien und abgrüßen am Kampf. Weil, was viele vergessen und was dieser Typ, man nennt die im Grappling, sind das Sandbagger. Das sind so Typen, die eigentlich schon höher graduiert sind oder andere Skills haben, gehen auf Anfängerturniere und hauen andere weg. Da frage ich mich, wie schwach ist das vom Ego, sowas zu machen? Oder wie schwach muss dieser Mensch sein, dass er sich darauf einen runterholt, irgendjemanden, der schwächer ist, dann im Ring niederzumachen? Das ist eine ganz arme Vorstellung. Wenn irgendeiner hier zuhört und ihr seid hat, schalt ab, du Penner. oder hau ab. Oder eben ändere dein Mindset. Das ist alles ganz fürchterlich.
Das ist total, das ist Erziehungssache, ne?
Er ist komplett ehrlos. Ab einem gewissen Alter hast du ja auch die Möglichkeit, dich zu ändern. Du bist kein beschissener Baum. Du kannst deine Position ändern. Ja. Also von daher.
Ja, aber wie gesagt, wenn die so jetzt gerade anfangen und die gucken sich so einen Conor McGregor an und sehen ihn als Vorbild.
Und haben dann ihren
ersten Kampf. Ich muss den nachmachen, ich muss die gleichen Gesten nachmachen. Wenn dann keiner eingreift und sagt, Junge, lass das sein.
Ich stehe da auf dem Standpunkt, wenn einer so reagiert und eine Show macht und in so Kampfsportarten wie Kickboxen oder wie Dings, gehört so ein bisschen Show auch dazu. Das ist für mich völlig legitim. Das ist auch okay, wenn die sich gegenseitig da dissen oder was. Bis zu einem gewissen Punkt, irgendwo ist für alles eine Grenze. Und wenn du also dich so gebärdest wie so ein Superstar, ey Alter, dann liefer auch gefälligst ab wie so ein Superstar. Ja. Und da kannst du nicht so einscheißen.
Ja, ist trotzdem scheiße. Es sei denn, du bist Ben Whittaker.
Da sehe ich auch eine Diskrepanz. Das muss man ja mal erklären. Ben Whittaker ist ein Boxer, der bewegt sich komplett unorthodox. Die Leute treffen den nicht, aber er trifft die und lässt sie natürlich dann total scheiße aus. Und wir hatten letztens einen Disput.
Provoziert halt viel.
Ich habe tatsächlich ein, zwei Videos gesehen. Ah, ich fand es spannend.
Ja. Ich finde den gut. Also ich feiere ihn, Chris, nicht so. Nee. Ich finde den ganz gut. Ja, was heißt? Also wie gesagt, er liefert ab, ne? Der kann sich halt erlauben.
Er liefert ab. Der kann sich halt erlauben. Ich würde ihm wünschen, dass er mal richtig von Hals kriegt.
Nein, ich nicht. Der kann auch schon gut austeilen. Ne? Also das ist auch ein bisschen Show. Komm, das ist ja so.
Nein, das ist
so
alles Show. Die Leute kommen ja so. Die kommen ja da nach vorne. Leute, guck mal, die kommen nicht aus dem Boxsport und hat die Typen auch gesehen und dann guckst du dann halt und erzählst du, pass auf, hier, zack, und geh weiter. Und das Ding geht viral. Und vieles heutzutage, auch wenn Leute hier bei Octagon sind oder so oder in irgendeinem anderen, bei We Love MMA, die werden teilweise dann in diese Veranstaltungsreihe gebucht, weil die halt einen riesen Social-Media-Auftritt haben. Mhm. Und das dann wieder für denjenigen Verband.
Geht leider heute ohne nicht mehr.
Das ist so, wie wir diesen Verband mit dem deutschen Jiu-Jitsu-Verband dieses Gespräch hatten. Du musst halt Social-Media-mäßig richtig fett auffahren. Das ist richtig Arbeit. Das wissen wir ja selber. Ja. Das ist richtig Arbeit, wenn du bekannt werden willst. Die Leute müssen dich sehen. Das geht nicht mehr so ein Understatement, die kommen schon zu uns. Nee, ich muss richtig, Bub, richtig bauen, ich muss mit der Kapelle durch die Stadt laufen.
Du bist jetzt seit, du Du brauchst es nicht sagen. Du kannst aber gern dein Alter mal hier draufschreiben, wenn du willst.
Das ist in Ordnung, ich habe da kein Problem.
Okay, wie alt bist du jetzt?
Ich bin 30.
30, okay. Das heißt, du bist jetzt 24 Jahre im Sport.
Ja, mit kleinen Unterbrechungen. Ich habe mich mal im Tanzen ausprobiert.
Alles gut. Aber du bist 24 Jahre im Sport. Hat sich in der Zeitraum irgendwas im Taekwondo geändert?
Es ändert sich ständig etwas. Also Beispiel? Wir bilden uns auch regelmäßig vor. Bewegungen, die einfach optimiert werden immer noch, weil man feststellt, dass sie zum Beispiel nicht gelenkschonend sind und einfach besser ausgeführt werden können. Also regelmäßig, wir haben mindestens einmal pro Jahr Riesenseminare, wo dann auch wirklich der Grandmaster aus der UK vorbeigeflogen kommt und den ganzen Tag, wenn nicht sogar mehrere Tage in der Reihe quasi mit uns mietet und quasi erklärt, was sich geändert hat, Fragen beantwortet.
Auch so von den Formen her? So wie wir vorhin gesagt
haben. Hast doch gehört, hier Chong Jiung, die haben hier 5 Bewegungen geklaut.
Ja, ja, aber dass dann vielleicht auch mal irgendwelche Bewegungen abgeändert werden oder so?
Ja, ja, tatsächlich schon. Deshalb ist es auch wichtig, diese Seminare einfach wahrzunehmen und auf einem Stand zu bleiben, besonders wenn man kompetitiv da auf dem Wettkampflevel bleiben möchte. Weil wenn man da erfolgreich sein möchte, muss man wissen, was man tut. Und wenn man irgendwann dann den Faden verliert und nicht mehr den Wettkampfstandards entspricht, dann...
Aber das ist jetzt... Wir schließen jetzt mal kurz die Techniken aus, die gelenkschonend sind. Wir reden jetzt mal so von Techniken, die sehr alt und traditionell sind. Wie stehst du denn dazu, dass dann solche Techniken einfach rausgeworfen werden? Weil gerade solche alten Traditionskampfkünste wie Karate, wie Taekwondo.
Ja, du musst halt unterscheiden. Ne? Also du musst halt unterscheiden. Ich glaube nicht, dass die im Generellen, ne, da Bewegungen rausnehmen. Ne? Sondern ich denke, das meiste bezieht sich dann eben auf Formen, die du mal in Form machst. Dann fallen die da raus, die sind ja nicht weg. Du kannst diese Techniken ja trotzdem noch üben.
Ja, ja, aber...
Und Wettkampf zum Beispiel. Guck mal, wie viel die zum Beispiel an dem Judo-Wettkampf, ne, was die da rumgeschreddert haben, ne, um den so zu verändern, dass jetzt jeder sagt, ey, boah, das ist nicht mehr Judo, was die da machen. Ich glaube, das kann beim Taekwondo nicht passieren, weil ne, ein Tritt ist ein Tritt, ein Schlag ist ein Schlag. Du wirst nicht viele andere Sachen machen. Du wirst jetzt nicht den Bogenhand, Bandalzong, glaube ich, Bogenhandstoß. Also, irgendwie so, das wirst du nicht machen. Ist ja auch zu gefährlich, jemanden davon von Hals zu hauen. Ne? Aber zum Beispiel, das machst du natürlich nicht. Oder ich weiß nicht, Innenhandkante, ne? Ich weiß nicht, ob die im Wettkampf erlaubt ist.
Im Sparring definitiv nicht.
Ja, ne, ich... Siehst du dann so.
Geht nicht. Auch mit dem Boxhandschuh nicht.
Ja, ja, ja. Du kannst den Daumen nicht anlegen.
Habt ihr geschlossene?
Open Hands sind das. Hilft ein bisschen dabei, dass man die theoretisch gesehen nicht zuziehen kann und voll durchziehen kann. Bei uns ist das ja so, dass wir eigentlich anstreben, Punkte zu machen und gar nicht irgendwen von den Schuhen zu hauen.
Ja. Obwohl, das wäre jetzt auch mal wieder eine neue Idee, ne?
Also statt
jetzt. Also diesen Karate-Kombat, Taekwondo.
Karate-Kombat. Ne? Ja, die. Das hat Karate Combat jetzt leider abge. Kennst du Karate Combat?
Nee, sagt mir nichts tatsächlich.
Ah, das musst du dir angucken, auf jeden Fall. Bas Rutten, sagt der was? Bas Rutten ist ein Holländer, der früher Thai-Boxen angekämpft hat. Dann hat der beim Pancrase gekämpft. Das war so eine japanische, hat viel in Japan angekämpft. Die durften nur mit der offenen Hand schlagen. Ne?
Du kennst King of Queens?
Ja, klar.
Hast du so alle Staffeln so im Kopf, so ein bisschen?
Definitiv.
Nein,
war
nicht King of Queens.
Doch, der war zum Beispiel der Türsteher. Der war von der einen Strip-Tante, war der Fahrer. Der ist öfters mal vorgekommen, so ein Glatzkopf.
Nein, der hat doch.
Ist ein sehr guter Freund auch von Kevin James.
Den Film gesehen, das Schwergewicht mit Kevin James?
Ja, den habe ich
Dieser Lehrer?
Gesehen. Ja.
Und das ist dieser Glatzkopf, der ihn trainiert. Das ist Bas Rutten.
Ah, okay.
Und Bas Rutten kommt ursprünglich aber aus dem Karate. Der war, wie gesagt, ein sehr guter Thai-Boxer, Pancrase-Kämpfer, später MMA-Kämpfer, hat in den USA sehr Karriere gemacht. Filmtechnisch auch. Ist auch ein super lustiger Typ. Und der hat früher Karate gemacht und der hat jetzt mit mehreren Leuten zusammen haben die Karate Combat gemacht. Die machen das in so einem. Ja, wie nennt sich das Ding? The Pit nennt sich das. An der Seite sind so schräge Wände.
Aus Schaumstoff?
Ne? Okay. Und dann kämpfen die da mit Gürtel, freien Oberkörper zwar, aber lange Hose, Gürtel.
Karatehose.
Und MMA-Handschuhen mittlerweile.
Ja, doch, ich glaube, ich habe es tatsächlich gesehen. TikTok hat mir irgendwann mal
das ist,
mit Sicherheit.
Genau,
Videos angezeigt.
Wenn du im Kampfsport bist, zeigt dein Algorithmus dir das irgendwann an. Und das ist echt super erfolgreich. Das fängt gerade an, so richtig Fahrt aufzunehmen.
Ja, und sowas könnte ich mir dann auch vorstellen für so Hardcore-Taekwondo.
Aber ich kann mir auch Leute vorstellen, die Taekwondo machen, die einfach da mitmachen, weil so unterschiedlich ist es nicht.
Ja, stimmt. Also Karate und Taekwondo ist Kampf.
Ich würde sogar sagen, was Kicks angeht, ist Taekwondo sogar noch einen Ticken weiter als Karate.
Kommt immer auf den Competitioner an, aber nochmal so von der Technik hast du recht. Also, weil weißt du, warum du das jetzt sagst? Weil dieses WTF, da siehst du halt wenig Fausttechnik, weil du nur die Weste, wir haben uns vorhin gerade noch vorher drüber unterhalten, weil du nur die Weste triffst. Der Impact ist natürlich nicht so hoch. Du kannst ruhig diesen Schaumstoff-Kopfschutz aufhaben, ist super. Nur wenn der einer damit vor der Omme tritt, ja, ne, dann gehst du auf jeden Fall definitiv runter. Ne? Und oder du kriegst einen Jopchagi auf die Weste, dann fliegst schon mal einen Meter zurück. Das passiert schon mal. Oder hier Panetoyochagi, Panetoyopchagi, alles gedrehte, was auf die Weste geht.
Alles,
ne?
Was auf, also kickmäßig,
deshalb, egal ob Weste oder Kopf. Deshalb bringt man das immer so in Verbindung. Also wir damals bei uns ITF, das war mehr so wie Kickboxen. Ein bisschen abgeändert und ein bisschen weniger fordernd, also so den K.O. fordernd, ist, wie sie schon gerade sagte, sondern halt die Treffer setzen. Bap. Ne? Mhm. Das war damals so der Unterschied.
Wie ist Deutschland so aufgestellt, so was Taekwondo angeht?
Ich muss sagen, leider, traurigerweise, viele, viele Splitterverbände, weil jeder sein eigenes Süppchen irgendwie kocht. Muss sagen, ich bin jetzt in einem Verband gelandet, wo ich mich aber sehr wohl fühle, gut aufgehoben fühle. Und das hatte ich lange Zeit nicht mehr. Also ich war damals als Teenager schon in der Nationalauswahl einmal. Ist dann nicht zustande gekommen. Und am Ende kam dann, sag mal, raus, dass doch einige Leute, beziehungsweise eine Person, dann auf großen Turnieren war. Aber offiziell hieß es, es wäre kein Geld da, um Leute mitzunehmen. Das ist dann, ja. Da fühlt man sich nicht wohl. Das war auch einer der Gründe, warum ich eine Zeit lang dann gesagt habe, also nein, ich habe mir nicht den Hintern auftrainiert, um irgendwo aufs Absteiggleis gesetzt zu werden.
Ja.
Und hat ein Weilchen gedauert, da meine Motivation wieder zu finden und vor allem dann auch wieder einen geeigneten Verein, wo man wieder anfangen möchte.
Das ist so eine Geschichte auch, ne, wo die Leute oder wenn du in Kämpfen verarscht wirst oder wenn du in dieser Form verarscht wirst oder du wirst im Kampf selber verarscht, wenn sie dir da jemanden hinstellen, was vielen Leuten, ey, die Motivation nimmt, weiterzumachen. Was ich völlig verstehen kann, ist genau wie sie sagte, du trainierst dir den Arsch ab für diesen einen Termin oder für diesen auf diese Veranstaltung hin oder so, ne, und dann kriegst du so einen vor den Koffer geschissen, das ist richtig mies. Und das nimmt vielen Leuten, die gerade Jüngeren, nimmt das unheimlich viel die Motivation, die sagen dann, boah, nee, weißt was, ey, dann gehe ich lieber Billard spielen. Ne?
Aber Olympia war nie so dein Ziel?
Wir sind im ITF und Olympia, ja, okay, das sind die WTF-Kämpfer, von daher nein. Ja. Also ich habe im WTF mal reingeschaut, aber wenn man dann einmal seinen Start gefunden hat im ITF, da auch Spaß dran hat, da hatte ich einfach nicht mehr die Lust, auch großartig zu wechseln, die Stile nochmal komplett neu zu lernen, weil der Laufstil, Pomse, Tull, ist dann doch extrem unterschiedlich, der Kampfstil ist extrem unterschiedlich. Über den Tellerrand hinausschauen, finde ich immer gut. Ich habe auch Kickboxen gemacht, Thai-Boxen zeitweise. Ich war hier in dem Fearless Females Camp von der Mandy Böhm,
was
echt cool war, muss ich sagen.
Erzähl mal drüber. Wir wollten damals ja die Sonja mal einladen, hat leider aus zeitlichen Gründen nicht geklappt. Erzähl mal, wie ist das Camp so angelaufen?
Ich bin tatsächlich über Sonja ins Camp gekommen. Da ist wer ausgefallen und sie sagte, da ist ein Platz frei und wenn ich Lust hätte, könnte ich den nehmen. Dann sehr unterstützenden Arbeitgeber gehabt. Der hat dann gesagt, na komm, okay, kriegst du nochmal Urlaub, so ja, spontan. Super. Super. Also im Prinzip war es ein Trainingscamp von morgens bis abends. Es wird gefrühstückt, es wird zusammen trainiert. Mandy ist ja spezialisiert, MMA, diverse Kampfsportarten und Kampfkünste. Und dementsprechend hat sie uns da auch einfach die Expertise mitgegeben. Sonja hat da Muay Thai unterrichtet, die Anke Fischer, die dabei war, die spezialisiert auf Krav Maga und dementsprechend alle verschiedenen Kampfkünste einmal ja, antrainiert, sag ich jetzt mal, und am Ende dann auf die Open Mat gelassen worden. Waren halt unterschiedliche Erfahrungsstufen da.
Open Mat habt ihr dann gegeneinander gerollt oder Sparring?
Sparring tatsächlich. Ich muss sagen, ich bin kein guter Bodenkämpfer. Egal, wie oft ich es versucht habe.
Aber die wussten schon, was du machst.
Sonja wusste es und Mandy hat sofort nach dem ersten Pratzentraining hat sie gesagt, Taekwondo.
Ja gut,
man sieht also sowas. Sie erkennt ihre Schweine am Gang oder wie ist das so schön.
Ja. Also bis auf Sonja hatten wir dann alle hier, ne? Anke war hier, Mandy war hier.
Sonja hatte ich auch schon.
Ja?
Ja, da war ich damals bei ihr zu Hause.
Echt?
Ja, mit Mandy. zusammen.
Ach so, ja, die beiden, okay.
Ja, ja, genau.
Das zählt.
Aber die Sonja, nicht die Sonja, die Anke hat jetzt auch einen eigenen Laden aufgemacht, ne?
Ja, in Essen, glaube ich. Tatsächlich
habe ich schon gesagt.
Mit ihrem Universität. Freund, ne?
Ich habe keine Ahnung, ist das ihr Freund?
Ich glaube, ja. Die haben zusammen, leiten die, glaube ich, das Ding.
Ja, die Sonja ist ja in dem Grindhouse Martial Arts und Mandy hat ja auch in Gelsenkirchen jetzt ihr
genau,
Studio aufgemacht.
Genau.
Da war ich auch schon ein, zwei Mal. Und macht auch immer wieder Spaß reinzugucken.
Wie war das denn so, mal so in einer anderen Kampfsportart reinzuschnuppern?
Ich finde es ganz cool. Ich habe in meinem alten Studio, wurde auch Kickboxen und Thaiboxen angeboten. Da ich hauptsächlich im Sparring gestartet bin, hat mein Trainer mich auch direkt da reingekickt und gesagt, du musst auch genauso lernen, einstecken zu können. Und wenn man dann irgendwie 2 Jahre mit Männern im Ring trainiert hat, dann lacht man ehrlich gesagt wirklich darüber, wenn man von einer Frau so eine Faust mitkriegt.
Aber die meisten Frauen trainieren halt auch so. Ne?
Es ist mittlerweile ein Trend
mit
geworden.
Ja, alleine mangels Sparringspartner. Du kannst ruhig 5 Frauen haben, aber da sind halt immer 5 die gleichen. Du hast aber 15 Männer da. Hm. Ne? Und das ist dann schon eine andere Geschichte. Ne? Du weißt zum Beispiel, wenn ich habe nur 3 Frauen im Training, dann weiß ich, nach 10 Mal Sparring weiß ich genau, was die macht. Das bringt dich dann nicht mehr weiter. Du willst dich ja entwickeln. Ne? Hm. Das ist ja genau wie die leichten Männer, die haben halt ähnliche Probleme. Ich habe Jungs, die wiegen 55, 58 Kilo. Ja, und dann habe ich dann meine Dings hier, meine ganzen Polizisten, die wiegen alle 100 Kilo und sind 1,90 groß. Da musst du dann halt durch. Die halten sich natürlich zurück, aber ist trotzdem was anderes, da rennst du ja von der Wand.
Obwohl, egomäßig sind viele tatsächlich angeknackst, wenn eine Frau in den Ring kommt und dann ordentlich austeilt. Das passiert häufiger mal.
Ja, das liegt aber auch teilweise.
Sprichst du jetzt von Anfängern oder Fortgeschrittenen?
Eher die Anfänger. Also wenn irgendwer frisch in den Ring kommt, die lässt man meistens nicht direkt mit den Männern in den Ring, sondern dann kommt halt jemand wie ich. Ich bin da dahingestellt worden und dann.
Ja, aber wie viele Dan hast du jetzt?
Den ersten,
okay. Genau. Ja gut, aber trotzdem, ne, wenn ein Anfänger jetzt gegen Dan Gurt antritt, ist schon...
Ja, aber das ist halt oft noch das Mindset so, das ist halt nur eine Frau. Ne?
Beziehungsweise beim Kickboxen ist es
also ja nicht, das ist immer noch in den Köpfen, oder?
Dan, ist
nur eine Mutmaßung.
Ist das noch so in den Köpfen? Dass wenn also jetzt ein Anfänger reinkommt und dann sagt eine Frau, ach...
Frau in Taekwondo auf keinen Fall tatsächlich, wenn wer wirklich mit dem Ziel dahin kommt, Taekwondo zu lernen und zu machen und sich auch mit den, ich sag mal, Gürtelstufen und Hierarchiestufen, es ist ein Hierarchiesport, auseinandergesetzt hat, dann nicht. Aber sag mal, wenn ich jetzt beim Kickbox-Training war, da trägt man kein Gürtel. Das heißt, man geht ganz normal in seiner Kleidung dahin. Das heißt, der mir gegenübersteht, die Person, die weiß auch nicht, was ich kann, was ich nicht kann, sondern da ist das dann so, ich schlag keine Frauen, warum steht da eine Frau?
Aber ich schlage keine Frauen, das ist oft so ein das hatten wir schon, das Thema. Ne? Ich will nicht mit Frauen trainieren oder ich schlage keine Frauen, das Thema hatten wir schon. Ne? Naja, das ist halt ein Ego-Problem. Ne? Wie gesagt, über jedem Gym sollte stehen, lass dein Ego zu Hause.
Ja, ja, mein Trainer damals, der war dann immer ein bisschen lauter unterwegs und sagte ganz im Ernst, das ist keine Frau. Wenn die im Ring steht, ist das keine Frau. Ess sonst was, aber pass auf, wenn ich los sag, frisst die dich.
Das hat schon seinen Grund, warum es Männer- und Frauenklassen gibt. Das ist einfach so.
Für mich persönlich finde ich das immer so, das wird so herabgesetzt, wenn einer sagt, ich kämpfe jetzt gegen eine Frau. Kämpf du mal gegen eine Frau, du bist ein Anfänger. Finde ich persönlich respektlos. Das ist so, auch die Stefan Raabe und Regina Hallmich-Geschichte.
Hallmich-Geschichte
finde ich genauso respektlos. Er macht da eine Showveranstaltung raus, aber er ist eine Frau und so ein, mit dieser Arroganz, ist eine Frau, ich weiß, die ist Profiboxerin, aber ich stelle mich trotzdem im Ring. Wird der nicht machen gegen Felix Sturm, Beispiel.
Ja, warum denn nicht?
Ja, weil er aufs Maul kriegt. Ja. Aber bei ihr hat er auch aufs Maul gekriegt.
Ja.
Aber diese Denkweise, das ist eine Frau.
Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Wenn er jetzt,
weiß ich nicht.
Jeder männliche Profiboxer hat ihn geschlachtet.
Ja.
So, und jetzt ging ja darum, der wollte eine Show machen. Du verstehst das Prinzip Showgeschäft, glaube ich.
Doch, nicht. Ich verstehe das Prinzip Showgeschäft, aber dann, warum nimmt er dann nicht einen Mann? Warum dann
nicht? Nee,
Frau?
Du verstehst das Prinzip Showgeschäft nicht.
Doch, aber nicht Mann gegen Frau.
Doch, er ist
da
gucke
ich mir nicht an.
Hast du dir doch angeguckt?
Nee, habe ich nicht.
Er ist doch kein Boxer.
Ja, aber das meine ich ja.
Er ist doch kein
Boxer. Ich persönlich gucke es mir nicht an, weil ich es nicht...
Ja, das ist ja auch schön und gut, aber
nicht als Show sehe.
Ich glaube, 7 Millionen haben sich den Scheiß angeguckt.
Ja, das sind aber auch die auf der Couch sitzen mit Chips und klatschen, wenn Schalke ein Tor schießt.
Ja, und es lässt sich auch nicht.
Nichts gegen Schalke.
Davon kenne ich auch ein paar Menschen.
Ich weiß, mit Eintracht Frankfurt, da sitzt... Komm doch mal rüber hier. Hier vorne.
In dem Fall sehe ich das tatsächlich auch als Show und Marketing. Für ihn war das beste Marketing, was er machen konnte.
Ja, die Frau hat eine halbe... Ja, Sponsoring, eine halbe Million doch bekommen.
Für, ich, pass auf, ich habe.
Alter,
ich
für eine halbe Million.
Ja, ich kann auch von mir aus eine Million kriegen. Ich verstehe, alles gut. Ich, das habe ich damals schon gesagt, als er damals vor 10, 13 Jahren gegen sie
und da hat sie die Nase gebrochen.
Ja, aber ich finde immer so, bestes Beispiel, meine Tochter hat Sportunterricht, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Da spielen die Fußball. Da sagt der Sportlehrer, wir machen jetzt zwei Mannschaften, 5 Mädchen gegen 3 Jungs.
Aber das Schulprinzip kenne ich sogar
so, noch. So, pass von auf. Und dann, ja, pass auf. Und dann kommt, wenn ein Mädchen Tor schießt, das zählt 2 Punkte. Und die Jungs nur 1. Tut mir leid, das ist Quatsch. Das ist Bullshit.
Das ist kein Bullshit.
Ach doch.
Nein.
Na, ich finde das Ruben, ist immer so eine
Ruben, warum, pass auf, Ruben. Warum gibt es Frauenklassen im Boxen?
Ja, das ist
lass
stärker
mich zu Ende
sind,
reden. Alles lass gut. mich zu Ende reden. Warum gibt es Frauenklassen, Männerklassen im Gewicht heben? Weil es Unterschiede gibt.
Ja, das ist ja auch alles richtig.
Das und wenn ich das dann gleich machen will, muss ich das Kräfteverhältnis ändern.
Ja, gebe ich dir, ey, alles gut. Aber trotzdem, diese Denkweise, die Frau ist jetzt gerade ein bisschen weniger.
Ja.
Na, weiß ich nicht.
Doch.
Weiß ich nicht. Nee, kann
wenn ich nicht. Die Mädels Training spielt. Sehe ich das jetzt nicht so. Im kompetitiven Bereich es gibt nicht umsonst diese Klassen, wie du schon sagst. Da sind Gewichtsunterschiede, Kraftunterschiede.
Ich. Alles gut.
Vor allem, wenn wir jetzt von der Situation sprechen, bei der wir gerade waren, wir haben einen Anfänger und wir haben eine Frau, die weitaus mehr Erfahrung hat, die da reingesetzt wird. Man kann der Frau nur vor den Kopf gucken, das heißt, vielleicht weiß die Person nicht, ob die Erfahrung da ist oder nicht. Obwohl ich eigentlich davon ausgehen würde, wenn diese Situation entsteht, macht der Trainer schon etwas, wo Sinn und Verstand hintersteckt.
Ja, nicht jeder, ne?
Nicht jeder. Es gibt, wie gesagt, überall Ausnahmen und schwarze Schafe und vielleicht nicht so ganz helle Bieren. Aber in der Situation würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass der Trainer das weiß. Und wenn irgendwer mit der Einstellung da reingeht, die Frau kann nichts oder die ist sowieso schwächer, dann ist der falsch erzogen worden. Also
genau.
Ja, aber
genauso.
Pass auf, das, was du meinst mit den Gewichtsklassen, verstehe ich. Ist ja auch alles in Ordnung. Da habe ich ja auch nichts gegen. Ich sehe das ja genauso wie du. Ich verstehe nur nicht manchmal so diese Denkweise. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel mit Boxen oder Gewichtsklassen oder so. Aber diese Denkweise, da ist jetzt ein Anfänger, den lasse ich jetzt nicht, sagen wir mal, gegen Grün- oder Blaugurt-Mann kämpfen, sondern den gebe ich jetzt einen Schwarzgurt-Frau.
Ja, aber der wird doch, das ist ja nicht ständig so. Die ist ja nicht so, dass der Trainer zu ihr sagt, so, das ist ein Anfänger, hau den mal durch. Da kommt noch ein Anfänger, hau den mal durch. Das hat sich dann gerade
aus der Situation. Muss ja jetzt nicht bei ihr sein, aber ich habe schon in der Vergangenheit mitbekommen, dass das bei vielen so der ganz normale Gang ist. Und das finde ich dann meistens so, warum, verstehe ich nicht.
Aber der Grund, warum jemand mit deinem ersten Dan dahingestellt wird, ist auch nicht, um den durchzuhauen, sondern
weil du weißt,
weil
wie du
ich weiß, was ich tue und den Fuß vielleicht vor
aber
dem
die
Kopf
Denkweise, stoppt. Der jetzt da reinkommt, die Denkweise, ach, das ist eine Frau, so wie du vorhin gesagt hast.
Weiß man ja nicht.
Ja.
Das ist immer unterschiedlich. Ey, der Mensch ist ein Individuum.
Nicht jeder denkt so, aber es ist halt immer wieder aufgetaucht. Man hat es öfter gehört. Aber meistens sind das die Leute, die nicht wiederkommen. Also
genau. Ja. Und dann sind die für den Sport auch nicht geeignet. Fertig.
Ja.
Weg damit.
Alles gut.
Sagen, im Taekwondo hatte ich jetzt dieses Erlebnis zum Beispiel noch nicht. Wir Wettkampftraining, da mixen wir auch durch. Da muss ich auch mal mit den Kids tatsächlich in den Ring. Aber da wird auch tatsächlich aktiv darauf geschaut, können wir uns zurücknehmen, wenn es gefordert ist. Weil wenn wir irgendwen verletzt haben, dann müssen wir den nicht ins Krankenhaus bringen, sondern dann heißt es, mein Maß anzupassen, um den anderen nicht noch schlimmer zu verletzen. Klar, ich möchte gewinnen, ich möchte meine Punkte machen, die mache ich auch offensiv, aber ich will den nicht ins Krankenhaus bringen.
Das ist ja, wenn ich mit Anfängern trainiere, ne? Dann kann ich auch Skills üben, die ich vielleicht jemand, bei dem höher ist, nicht anwenden kann. Das heißt, ich übe dann meine Skills. Und das ist gerade, wie sie sagte, weil ich 100-mal erklärt beim Training, weil du hast immer irgendwelche Ottos, die sich nicht zurückhalten können, die immer voll gehen. Die können nicht anders. Das ist gar nicht. Bei denen fällt irgend so eine Klappe. Das ist so ein ganz bestimmter Menschentyp, die das können das nicht. Und du 100-mal betont, das ist nicht dein Trainingsgegner, das ist dein Trainingspartner, das ist der wichtigste Mann im Moment immer oder die wichtigste Frau im Moment im Raum. Der hilft dir, besser zu werden. Ihr gebt euch gegenseitig Skills, Hilfen.
Es stimmt schon was, ne? Wenn man sagt, der gefährlichste Gurt im Sparring ist nicht der Schwarzgurt, sondern der Weißgurt. Der
Weißgurt, immer. Die machen Bewegungen, da kommst du gar nicht drauf.
Das sind die größten Verletzungen, ehrlich gesagt, weil die einfach ihre Koordination noch nicht haben und vielleicht dann doch die Kniescheibe erwischt haben. Die
und
ist dann
nicht das
raus.
Mindset, was du gerade gesagt hast, dass du weißt.
Ich rolle auch total ungern mit Neuen,
ja.
Weil die haben sich nicht im Griff. Und du musst denen dann wehtun oder die tun dir weh, weil du dann machst locker, klar, und dann tun die dir weh, weil du die Körperspannung nicht hast. Ne?
Solche Menschen hast du, ich glaube, in jeder Gruppe. Ne?
Aber im Taekwondo ist es der Weg, sich halt weiterzuentwickeln. Man fängt an, wir sind alle am Anfang schrecklich gewesen. Wie gesagt, mein erster Schlag nach vorne ging so Das, ja, gut Ding muss Weiler haben.
Das stimmt. Aber du bist schon einen richtig weiten Weg gegangen jetzt, ne? Wenn man bedenkt, also bis auf deine deinen kurzen Ausflug ins Tanzen, was sicherlich auch nicht schlecht war, wie weit, also wie gesagt, wenn du ja damals über die Empfehlung wegen der Koordination da reingekommen bist, wie lange hat es gebraucht, wo du, bis du dich so gefühlt hast und sagst, oh ja, das ist jetzt Taekwondo, was ich hier mache und nicht Therapie?
Ich muss sagen, ich bin nie behandelt worden, als wäre ich da in Therapie, sondern ich bin ganz normal.
Nee, nur für dich natürlich, klar. Ne?
Anderen, ich habe immer noch Momente, wo ich mir denke, oh Gott, wie bist du überhaupt hier gelandet und was machst du? Letztens hatte ich den Elefantenrüssel machen. Ich stand da und ging in dem Moment nicht, weil mein Gehirn einfach nicht funktioniert.
Dieses Ding hier, oder?
Ja.
Mach nochmal. Warte mal. Das kannst du auch nicht.
Ja, auch nicht.
Und neben mir auch, ich glaube, sie hat einen dritten Dan. So, sie guckte, oder? Ja.
Ja.
Genau. Ja, jetzt fange ich auch schon wieder an. Nein, so.
Okay. Ja.
Und sie
nicht in Öhrchen, ne?
Kannte halt sowas noch nicht von mir, weil ich halt einfach im Mai letzten Jahres erst angefangen habe, in diesem Verein zu trainieren. Und ich guckte mich total unglaublich an.
Warum sollst du einen Elefantenrüssel machen?
Zum dem. Ach so, für die Kinder, okay. Ist das die Erklärung, okay. Damit die wissen, wie sie den Arm halten sollen. Weil koordinative Sachen muss man halt für die Kinder ein bisschen besser veranschaulichen. Und neben mir, dritter Dan, guckte mich an und so, was stimmt nicht mit dir? So, wir trainieren jetzt öfter zusammen, auch intensiver habe ich gehört, ihr werdet solche Momente öfter mal sehen.
Also diese Koordination den Kindern beibringen, habe ich ja jetzt gerade momentan in meinem Trainerleben auch extrem. Ich sage dann immer so, stelle vor, ich bin der Spiegel. Und dann stelle ich mich wirklich vor dem Schüler oder vor der Schülerin. Und dann sage ich, linkes Bein nach hinten, rechtes Bein nach vorne. Und wir versuchen dann wirklich, als würde sie vorm Spiegel stehen. Das bekommen viele nicht hin. Ne? Die haben richtig diese Koordinationsprobleme.
Da habe ich immer noch Probleme mit tatsächlich. Da merkt man das dann. Aber ich habe gelernt, links ist da, wo ich das L machen kann. Mit den Fingern.
Hast du Links-Rechts-Schwäche oder was?
Ja, Koordination. Ist okay. Das war der Tipp der Ergotherapeutin. Wenn ich Auto fahre oder so, da wo das L ist, ist links.
Du, ich kenne jemanden, der hat links und rechts auf dem Unterarm tätowiert.
Ehrlich?
Ernsthaft?
Ja, hier, links und rechts. Ja.
Ich habe auch so kurz die Überlegung.
Ich habe Socken an, die sieht man natürlich jetzt nicht. Da ist vorne ein L und ein R drauf. Rate mal.
Laufsocken.
Ja. Hier ist R und hier ist L.
Laufsocken sind so konzipiert oder Wandersocken sind so konzipiert. Sind halt so geschnitten. Die sind dann wirklich auch der Fußform geschnitten. Wegen Blasen vermeiden und so. Gerade wenn du Marathon läufst und so ein Kram.
Spannend war es beim Teamtraining, wenn dann wirklich darauf ankommt, dass wir alle mit dem gleichen Bein loslaufen. So links zuerst. Wo war das nochmal?
Ja, und da kommt jetzt...
Das hat mit der Tätowierung gar nicht so verkehrt.
Wie hat denn
auf
das...
Auf den Daumen, LR.
Oder Tape an den Zehen.
Wie hat denn... Ach so, da habe ich auch mal jemanden kennengelernt. Der hatte hinten auf den Fersen, hatte der Left und Right tätowiert, aber andersrum. Also auf dem rechten links, das war aber mehr so ein Gag. Wie hat dir denn das Tanzen geholfen?
Das Tanzen habe ich gemacht, weil es mir tatsächlich Spaß gemacht
hat. Wie lange?
Ich habe 2 Jahre, glaube ich.
Und hat es dir geholfen so mit deinem Training jetzt? Weil ich muss kurz sagen, da gibt es auch wieder gerade so einen kleinen Trend, was das Boxtraining angeht, wo viele dann anfangen, so in ihrem Aufwärmübung die Salsa-Schritte zu machen.
Ich habe das heute zufällig gesehen, 3 so Typen bei ONE FC.
Nee, einer hat angefangen, so ein Kubaner, der halt kubanisch boxt. Und für ihn ist das so ein Aufwärmtraining, dass er zwischendurch so Salsa-Einheiten hat.
Wenn ich Kubaner wäre, würde ich auch Salsa zum Aufwärmen.
Ja, aber jetzt versuchen dann manche so ein bisschen so in das Aufwärmtraining aufzunehmen. Hat dir Tanzen so ein bisschen geholfen, was das angeht?
Ehrlich gesagt, würde ich jetzt nicht sagen, dass mir das fürs Taekwondo ordentlich was gebracht hat. Spaß hatte ich auf jeden Fall. Standard und Latein habe ich getanzt.
Ui, das ist aber...
Danach dann... Bisschen Lateinformation, aber wir waren nie besonders gut.
Warst du auf Turniere oder?
Wir waren auf Turnieren, aber ich bin nur Ersatz gewesen. Es war wirklich nicht mein Sport.
Okay.
Also du bist echt so ein Wettkampfsportler, ne? Also du Wettkämpfe, das ist deins.
Ich muss sagen,
ne?
Ja, ich bin tatsächlich, wenn ich was mache, dann möchte ich irgendwo einen Output sehen.
Ja.
Beim Taekwondo geht es auch ohne die Wettkämpfe, indem man halt solche Sachen wie den Bruchtest hat, wo man einfach besser wird. Solange ich es kann, habe ich auch, meine Eltern sind immer nicht so begeistert, dass ich noch in den Ring gehe.
Hast du schon mal eine schwere Verletzung schon mal geholt?
Nein, also das Schlimmste hatte ich tatsächlich dieses Jahr, für mich das Schlimmste. Ich habe einen Schlag aufs Ohr bekommen und ich hatte bis jetzt noch nie, dass ich im Prinzip die Kontrolle über meinen Körper verloren habe. Mein Kopf wusste genau, was ich machen wollte. Ich wollte weiter nach vorne gehen, aber meine Beine
Gleichgewicht sind, klar.
sind einfach irgendwo hingelaufen.
Einmal durchgeschüttelt, ja klar.
Super faire Gegnerin, muss ich sagen. Die hat die Arme hochgemacht, ist zurückgegangen und hat gesagt, da stimmt was nicht mit ihr. Dann wurde der Sani gerufen, ist dann auch alles recht schnell wieder weg gewesen.
Naja, ja.
Bis der Sani da war, hatte ich eigentlich schon keine Probleme
mehr.
Die
das
nicht die
das ist ein kurzer Moment nur. Ist einmal richtig durchgeschüttelt, ne? Wie gesagt, das ist ein K.O.-Schlag. Ja, auch ein Boxen-K.O.-Schlag.
Gehirnerschütterungen hatte ich tatsächlich auch mal, aber ja, gut, ich weiß nicht, wenn man das von klein auf macht, das ist so ein Lernprozess. Also ich bin groß geworden mit blutigen Blasen unter den Füßen, aufgeplatzten Knöcheln.
Dito, blutige Blasen von dem scheiß Hallenbodentraining.
Wo andere gesagt haben, das ist nicht normal, was du machst, war das für mich der Standard. Jetzt mittlerweile rückblickend sage ich, ja, einige Sachen waren definitiv nicht normal. Es ist nicht normal, dass man einen Sport macht, wo man mit einem Bambusstab einen auf die Unterschenkel bekommt, wenn man die Plank nicht hält.
Das ist wirklich nicht normal, das ist auch der Trainer ein Idiot, muss man ganz klar sagen.
Ja, aber das, wenn man es nicht anders kennt, dann ist das in dem Moment
aber,
nicht...
Aber trotzdem, sowas macht man nicht.
Warte, dann erklär nochmal.
Mit einem Bambusstab auf den Unterschenkel.
Bei welcher Becherübung?
Wenn wir zum Beispiel die Planks halten sollten und wir haben abgesetzt Plank. Oder so, okay. Dann gab es mal mit dem Bambusstab einen auf den Unterschenkel. Er hat so gelernt, er hat es weitergegeben. Ich habe so gelernt, fand es nicht gut, würde es niemals machen, ehrlich gesagt.
Pädagogisch ist es auch ein totales Desaster.
Der Trainer danach war ähnlich unterwegs von den Methoden und jetzt bin ich wo gelandet, wo mir gesagt worden ist, ist nicht normal und nein, wir machen sowas nicht und würden wir auch nie tun. Wo ich sage, ich lerne jetzt erstmal, dass einige der Methoden wirklich nicht in Ordnung waren, die wir früher...
Wie gesagt, wenn du es nicht anders kennst, ist es schon anders. Aber wie gesagt, so, der normale Menschenverstand sagt dir, so, das ist so, das war damals unser Trainer auch, das ist ein Ego-Problem von denen.
Das ist auch 80er
also,
gewesen.
Die stehen,
80er, 90er.
80er, ne? Die stehen, stand im breiten Stand, ne? Da musst du dann die Hand halten. Der stand ihm nicht breit genug, hat ihm das Bein weggezogen. Alter, was ist los? Mhm. Ey, das ist mein Freizeitsport. Wenn ich mein Geld damit verdiene oder angestellt bin, das zu machen, ist das was anderes. Ich gehe dahin in meiner Freizeit.
Auch dann noch nicht mal.
Ich gehe dahin in meiner Freizeit, Spaß zu haben.
Ja? Vor allem, keiner rechnet damit, wenn du in diesem breiten Stand bist und da kommt einer und zieht dir das Bein weg, dass du dir eine Zerrung holen
kannst. Vor allen Dingen hatten wir ja nicht nur, das war ja nicht nur eine Wettkampftruppe oder so. Ich verstehe es noch, wenn ich Leute habe, die ich ja irgendwie in irgendeiner Form abhärten möchte. Aber es waren so Otto-Normalverbraucher, weißt du, so ältere Männer und...
Ja, die bauen das für ihr Ego vielleicht.
Na, der Typ war ein Spasti. Der war blöd.
Ja.
Ne, der war einfach total unreif im Kopf. Also der hat auch nur Unsinn erzählt, also ganz ehrlich.
Gibst du denn jetzt auch selber Training, oder?
Tatsächlich nein. In dem alten Studio, ja. Da habe ich sehr viel dann an die jüngeren Teams vermittelt. Habe auch ein-, zweimal gecoacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt gerade da, wo ich bin, genieße ich einfach mal auch wirklich viel zu lernen und mitzunehmen, weil da ist wirklich eine Menge Wissen da, was an anderen Stellen bei dem alten Verein nicht da war. Die waren wirklich spezialisiert auf Sparring und der Rest der Disziplinen war so ein bisschen an die Seite geschoben. Und ich habe jetzt in dem Verein auch erstmal die Liebe fürs Tull mitentwickelt, weil vorher, das ist etwas, wofür man sehr viel Feinmotorik braucht, was nicht meine Spezialität ist. Wo andere halt die Bewegung 10-mal machen und die können, muss ich die eventuell 100-mal oder 1000-mal machen. Aber ich habe jetzt gelernt, dass mich das tatsächlich auch im Sparring weiterbringt. Diesen Kontext habe ich vorher nicht verstanden. Der ist mir aber jetzt gut vermittelt worden und irgendwann definitiv möchte ich gerne mal Training geben. Aber jetzt gerade genieße ich erstmal selbst weiterzulernen und zu kommen.
Ja, wenn du selber Training gibst, da bleibt das Training dann auch aus, ne?
Ja.
Zum Teil.
Ja. Selbst wenn ich am Samstag bin oder so, also mittlerweile wird das immer weniger, weil du, wie gesagt, die werden auch koordinativ alle schwächer. Das heißt, wenn ich etwas erkläre ich das nicht 5-mal, sondern 20 oder 30-mal. Ne? Und dann jedes Mal wieder. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, also wenn ich Frühschicht habe zum Beispiel, oder wenn ich Nachtschicht habe, bin wenig gepennt, dann werde ich echt pissig, weil das ja auch keine Quantenphysik ist, was wir da machen. Ja, sondern
Nervenstahl.
Ne? Ja, das ist... das ist manchmal sehr mühselig, das nervt mich manchmal. Da ich, und dann muss ich mich selber für tadeln, ne? Da habe ich zu wenig Geduld. Weil ich bin jetzt auch nicht der Typ, der das alles mal so eben gelernt hat, sondern ich musste mich da auch richtig anstrengen. Ne? Also das,
Möchtest du ein bisschen Werbung machen für euren Verein?
Klar, gerne, immer.
Dann hau mal raus, wenn Leute sagen, ich möchte gerne mal Taekwondo starten, wo können sie hinkommen? Gerade die, du trainierst in Bochum.
In Bochum, genau. Im Jungschin Bochum, an der Bessemer Straße. In Dortmund haben wir dann noch den DJK, das ist in Klei, Dortmund Klei. Und ich weiß nicht, das Training für die Kids in Bochum findet woanders statt, aber auf der Website vom Jungschin findet man alle Informationen und kann sich auch direkt mit den Trainern in Verbindung setzen, um mal abzuklären vom Alter her, wann sollte man anfangen, ist mein Kind noch zu jung? Die Fragen kommen nämlich öfter mal auf, wenn Leute uns anschreiben über Social Media oder durch Zufall bei mir landen, weil ich irgendwas gepostet habe über den Sport.
Wie oft habt ihr Training in der Woche?
Farbgut-Training ist in Bochum zweimal in der Woche. Und die Schwarzgurte haben dann die Möglichkeit, noch einmal zusätzlich zu trainieren. Und in Dortmund ist auch, ich glaube, zweimal in der Woche donnerstags und samstags Training.
Weil du jetzt von Dortmund gesprochen hast, aber ist nicht Peters mit Nachnamen, Jürgen?
Nein, das ist...
Kommt mir auch bekannt.
Jürgen Peters, der macht immer das Budo-Camp in Dortmund.
Jürgen Peters.
Budo-Camp?
Das Budo-Camp in Dortmund, da wo auch der Thorsten Klangwart schon Kali gegeben hat und Ralf Seger war mal da und hat da MMA gemacht und so. Es war immer, der war, glaube ich, der Regisseur Wolfgang Petersen. Ich glaube, der ist Jürgen, der hat auch ein Buch geschrieben, auf jeden Fall, über WTF-Taekwondo, mit vielen Bildern drin auch, so, wo alles abgebildet ist. Eigentlich ganz schön gemacht. Ich habe mir das Buch damals gekauft. Ich glaube, ich habe es nicht mehr.
Natürlich hast du ein Buch.
Nein, ich glaube, ich habe es nicht mehr. Ich habe es tatsächlich nicht mehr. Ich habe es, glaube ich, jemandem geschenkt, der Taekwondo macht.
Okay.
Und ich habe da viele Bücher mal so später, wo ich mal die ganze Bibliothek so rausgemacht habe. Das sah vor allem mal schön aus, aber du wusstest, in manche Bücher guckst du halt nicht mehr rein. Also warum sollen die da vergammeln? Schenkt die jemand, der die benutzen kann.
Ja. Nee, also gehören beide mit zum Dachverband, zu German ITF. In Dortmund übernimmt das Training David Elliott, heißt er. Und die Frau
des... Wie cool ist das denn, David Elliott?
Er kommt ursprünglich aus der UK tatsächlich, glaube ich, wenn ich es nicht falsch im Hinterkopf habe. Und Iris Galinski gibt da auch das Training mit, setzt sich sehr für Kinder ein, muss ich sagen. Und herzensguter Mensch, war mit im Damenteam vertreten. Älteste bei uns im Dorf, die tatsächlich dann auch aktiv gestartet ist. Und in Bochum leitet das Training...
Darf man fragen, wie alt?
Ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht ganz, aber über 50 definitiv.
Respekt. Und guck mal, ey, die Leute heutzutage, ne?
Über sogar 50. Im Teamsparring tatsächlich nicht gesetzt worden, weil sie eine der wenigen ist, die nicht unbedingt kämpft. Aber sie hat gesagt, wenn es sein muss, gehe ich in den Ring und ich gebe mein Bestes.
Sehr geil.
Ja, und in Bochum ist das der Gerard Galinski, der das Training leitet. Das ist der Mann von der Iris.
Das haben wir jetzt gemutet. Entweder habe ich jetzt gemutmaßt. Ich bin ja so eine Art Watson.
Gibt es denn irgendwelche bevorstehenden Turniere hier in Deutschland, gerade so was Taekwondo angeht?
Wir haben ein Jahresabschlussturnier jetzt noch in Bochum. Das ist recht klein.
Nee, ich meine so generell so national oder international, weil wir haben letztens auch drüber gesprochen, da gab es hier eine Weltmeisterschaft in Gelsenkirchen im Jiu-Jitsu. Hat keiner von uns mitbekommen.
Ja. Okay, oh spannend. Das ist auch vollkommen an mir vorbeigegangen.
Deswegen.
Und wir kommen ja jetzt aus der Blase. Also wir kennen ja auch viele Leute in Gelsenkirchen, die Kampfsport machen halt. Ne?
Gibt es im Taekwondo solche Veranstaltungen in Deutschland?
Es gibt tatsächlich zahlreiche Veranstaltungen. Es gibt halt einmal die, die dann wirklich von unserem Verband aus sind. Davon sind zwei Turniere von uns organisiert. Einmal dieses Jahresabschlussturnier und eins im Sommer, meistens im Mai, ja noch nicht ganz Sommer, im Mai. Es gibt zahlreiche offene Turniere oder Turniere, die von anderen Verbänden organisiert wird. Der NWTV macht sehr viel, habe ich mitbekommen. Und
das ist, glaube ich, Jürgen Peters. Ja? Glaube ich, NWTV. Das sagt was. Das sagt mir irgendwas.
Aber ich muss gestehen, ich bin auch nicht sehr tief darin. Meistens nehmen wir an den ITF-Turnieren teil, also unseren Verbandsturnieren. Davon ist, ich sag mal, wenn wir für große Turniere wirklich trainieren, dann müssen wir auch einige mitnehmen, auch internationale Turniere, sind wir mindestens alle zwei Monate einmal im Ausland unterwegs. Polen, Spanien, Belgien.
Polen ist stark, ne? Im Taekwondo, ne?
Haben ordentlich im Sparringsbereich haben die ordentlich ein paar Kickboxer dabei, die gut austeilen können. Muss ich sagen.
Damals im Kickboxen waren auch sehr viele gute Polen, ja, wirklich. Sehr gut.
Ja, und Koreaner? Koreaner gar nicht so?
Ich muss gestehen, dadurch, dass wir auf so großen Weltturnieren jetzt noch nicht waren, wir waren auf der Weltmeisterschaft, da waren, glaube ich, drei Koreaner da, aber da war so viel zu schauen, ich bin so überwältigt gewesen, dass ich gar nicht mitgekriegt habe, wer wo startet. Ich bin froh, dass ich mich selbst sortiert bekommen habe, mich nicht übergeben habe auf der Fläche. Das habe ich kurz überlegt.
Aber immer, ey, du musst mal dran denken, deshalb, wenn ich meinen Jungs immer erzähle, ist ja völlig egal, ob 100 Mann in der Halle oder 100.000 in der Halle, es sind immer zwei, die auf der Matte stehen. ist immer eins gegen eins. Spielt gar keine Rolle. Wenn man das so ein bisschen auf den Kopf kriegt, wenn man so ein bisschen relativiert, spielt da gar keine Rolle. Ja, ist ein normaler Wettkampf.
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das bei mir eher die Hintergrundgeschichte, weil ich gesundheitlich ordentlich mitgenommen worden bin. Ich konnte auch jahrelang nicht kämpfen, wirklich nur im Tullbereich jetzt gearbeitet und bin dieses Jahr das erste Mal wieder in den Ring gegangen und dann bis zur EM gekommen. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass das nochmal passiert.
Das ist auf jeden Fall eine starke Leistung.
Und ich glaube, das hat mich eher nervös gemacht, weil ich in der Disziplin auf einer Weltmeisterschaft gestartet bin, die gar nicht mein Steckenpferd ist.
Ja, ja, okay. Da kann man schon mal nervös werden, das stimmt schon.
Aber eine Disziplin, bei der man sich eher weniger verletzt.
Ja, also wir haben noch nie hier einen Gast gehabt, der über Taekwondo gesprochen hat. Ne?
Nee, du bist ja quasi Premiere.
Ja, du bist Premiere. Wir hatten damals, hatte ich vor 3 Jahren oder so, mit Aileen, das war eine Taekwondo-Kämpferin, die hat für die deutsche Nationalmannschaft gekämpft. Aber
WTF auch, ne?
Ich weiß nicht, ob das
WTF war.
Und die hat mir das damals erzählt mit dem WTF und gut, war sie auch nicht richtig informiert.
Nee.
Schön zu wissen, dass das Taekwondo auch so gut immer noch ankommt, ne?
Ja.
Es ist eigentlich immer so wie Karate, so man denkt, oh, das ist schon altes.
Ja, weil wenn es schon ein paar tausend Jahre alt ist und ein paar tausend Jahre überlebt hat, kann es so verkehrt nicht sein.
Ja, deswegen. Also. Wir kommen zum Ende. Wir haben immer so am Ende so Empfehlungen. Wenn du irgendwelche Empfehlungen hast, muss nicht unbedingt Taekwondo bezogen sein.
Oder Kampfsportbereich.
Kann Film sein, Essen, Trinken, irgendwas, Serien. Hast du irgendwelche Empfehlungen?
Jo, ich habe eine Empfehlung heute tatsächlich. Hotel Matze ist ein Podcast. Der Mann heißt Matze irgendwas, ne? Ich habe mir heute erstmal ein paar Folgen reingezogen.
Da ist der deutsche Joe Rogan oder was? Unterhält sich mit den Leuten, ne?
Er unterhält sich mit Leuten, aber nicht Joe Rogan-mäßig.
Ja, aber.
Er ist aber auf jeden Fall ein sehr angenehmer Zeitgenosse, wie es so aussieht. Und er hat sich mit Harpe Kerkeling heute unterhalten. Mhm. Also in dem Podcast, den ich heute gehört habe mit Harpe Kerkeling. War sehr interessant, war sehr spannend, weil ich habe diesen Film gesehen, der Junge muss an die frische Luft und so. Da ist ja seine Lebensgeschichte so ein bisschen erzählt. Sympathisch. Kann ich empfehlen.
Haben sie einen Teil hier in Gelsenkirchen gefilmt?
Ich weiß, weil hier hast du halt doch die alten Häuser stehen.
Ja. Da, wo er aus dem Haus rauskommt als kleiner Junge.
Ja, ich weiß.
Das ist hinten am Finanzamt da. Ja, ich hab, glaube ich, keine Empfehlung. Also,
ruft der Hygiene-Shirts.
Genau, wir haben immer noch Shirts. Könnt ihr euch immer noch mich anschreiben. 60 haben wir an der Zahl. Wenn weg, dann weg.
Ja.
Ansonsten habe ich diesmal, glaube ich, keine Empfehlung.
Hast du schon die CD weggeschickt?
Nee, hat sich auch noch nicht gemeldet.
Nee?
Nee.
Was ein Otto?
Wenn dieser rauskommt, wird er sich bestimmt gemeldet haben.
Ach ja, die kommt erst in
die Folge, wo wir sagen.
Der kann sie nicht gemeldet haben. Okay.
Die kommt noch raus.
Okay.
Diesen Sonntag. Hast du irgendwelche Empfehlungen?
Puh, gute Frage. Ich würde einfach empfehlen, tatsächlich generell offen zu sein, sei es Kampfsport oder sonstiger Sport. Einfach mal irgendwo reinschnuppern, körperlich betätigen, sich in Vereine begeben. Es prägt, es entwickelt Sozialkontakte, körperlich fördert es. Also generell ein bisschen weg von der Playstation und hin zur körperlichen Betätigung.
Ja, vor allem ist es vor allem gut, wenn du Kinder hast, die irgendwie Koordinationsprobleme haben.
Ja, die Koordinationsprobleme werden ja so geboren eigentlich.
Ja, ne? Aber dann trotzdem mal vielleicht, wenn das Kind zur Ergotherapie geht, mal ansprechen. Wie sieht das aus? Ja. Kampfsport, wäre das was für meinen?
Die Ergotherapeuten unter euch, ne? Hey, da sitzt das beste Beispiel.
Ja.
Ne? Also hier in der Nationalmannschaft.
Ich bin dankbar. Ich bin auch jetzt nach der EM tatsächlich zu meiner Ergotherapeutin gefahren und habe mich bedankt. Sie hatte gefragt, ob wir ein Werbevideo machen können. Ich habe auch gesagt, definitiv.
Da wollte ich gerade fragen. Also, hast du sie mal wieder drauf angesprochen? Oder?
Ja, wir haben
das ist ja geil.
Kurz nach der EM tatsächlich auch wie so ein Interview geführt. Sie hat mir Fragen gestellt, hat auch gesagt, Crowdfunding-mäßig, also wir machen Crowdfundings für uns als Sportler.
Mhm.
Dann selbst der Verein bzw. Verband, der unterstützt in dem Startgebühren übernommen werden, weil die sind auch verdammt teuer. Also liegt man gut bei 50 Euro, 100 Euro pro Turnier.
Und das ist schon ein Ding. Das ist stabil. Du sagst, du machst alle 2 Monate ungefähr ein Turnier?
Ja, dann die Flugkosten, die Hotelkosten, das tragen wir alles selbst.
Ja, kenne ich noch.
Wenn man irgendwas braucht, Equipment kaputt für Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, muss spezielles Equipment organisiert werden. Jetzt habe ich es einmal, Gott sei Dank. Ich bete auch, dass jetzt dieses Jahr nichts davon kaputt geht.
Naja, okay.
Aber das ist eher unwahrscheinlich. Aber es ist ein sehr kostenintensiver Sport.
Du kannst auch hier quasi fürs Crowdfunding Werbung machen, ne?
Im Moment gibt es tatsächlich keins. Das offizielle Training startet erst im Oktober für, also Auswahltraining, weil ja. Egal, ob man bei der EM dabei war oder nicht, für die nächste große Meisterschaft muss man wieder durch die Auswahl.
Ja, aber guck mal, einen kleinen Bonus hast du schon, ne?
Klar, man hat seine Leistung gebracht und die Trainer wissen auch, wie man, ich sag mal, mental dabei ist und wie man sich entwickelt. Ich muss sagen, es geht teilweise nicht mal darum, wie erfolgreich bin ich auf den einzelnen Turnieren, sondern wie habe ich mich entwickelt und bin ich auch mental besser oder schlechter geworden.
Ja, klar, das ist eine große Komponente. Der Kopf ist immer dein größter Gegner, ne? Das ist ja ganz normal.
Ich bin am Anfang, wenn ich nervös war, eine riesen Labertasche gewesen und habe dem Coach einen Knopf an die Backe geredet.
Ja, dafür sind wir Trainer ja da. Ne? Also du musst die so Überdingsing, die so diesen Adrenalinschub haben, runterholen und die Typen, die Startapathie haben, nur da sitzen und am liebsten schlafen würden, die musst du halt ein bisschen hochbringen. Ne?
Ja, und mittlerweile muss ich sagen, bin ich eher der Mensch, der tatsächlich in sich gekehrt ist und ruhig ist. Einfach entwicklungsmäßig, weil man so viele Erfahrungen gemacht hat und gelernt hat.
Also hast du für dich deinen Weg gefunden quasi?
Jetzt gerade muss ich sagen, ja. Hat lange gedauert. Ich denke mal, der Weg endet ja nicht. Also man entwickelt sich immer weiter. Dafür ist dieser Sport da. Deshalb machen wir diese Gürtelprüfungen noch weiter. Ich bin ein Schwarzgurt, aber ich möchte trotzdem noch mehr lernen und mehr wissen. Das heißt,
hast du schon einen Termin für den zweiten dann?
Im Dezember ist meine Prüfung. Im November habe ich die Vorprüfung. Das ist dann tatsächlich auch eine schriftliche Prüfung, die ich ablegen muss.
Da hätte ich schon keinen Bock mehr drauf, ehrlich. Das sind so Dinger, warum
diese Theorie, meinst du?
Warum ich später auf dem Taekwondo aufgehört habe. Weil es diese Hierarchie.
Ich wusste gar nicht, dass da so Theorie
ist. Ja, diese hierarchische Geschichte auch war, weißt du, so dieses. Ist ja nicht so, wenn ich in eine Halle komme, verbeuge ich mich, wenn ich in unsere Halle komme, verbeuge ich mich. Viele Jungs machen da mittlerweile auch, wenn wir voreinander stehen, wenn wir uns abschieden, wir geben ja jedem ein Handshake, wenn wir das Training beenden. Aber wir verbeugen uns trotzdem voreinander. Das ist so, das hat sich so eingebürgert einfach. Irgendeiner hat mal damit angefangen und alle folgen.
Ja, und was hat dich jetzt da abgefuckt?
Dieses Ding hier, damals hat mich das abgefuckt, dieses hierarchische, als ich gesagt habe, ich bin hier nicht bei der Bundeswehr, was ist los?
Aber es ist ja ein Militärsport. Also es ist
ich weiß schon, aber das ist so, dann bist du zum Kickboxen gegangen, war easy, war locker. Hast vorher ein bisschen Fußball gespielt zum Aufwärmen.
Ja, da ist halt der Punkt, wo sich meistens die Wege scheiden, ist öfter so.
Und dann hast du dann aber auch, wie gesagt, das, wo du beim Kendo warst, du hast für jede Nische hast du eben deine Leute. Du weißt genau, die passen gut rein, die passen da gut rein, die passen da gut rein. Und da musst du halt suchen und manche hören halt einfach, gehen da hin und sagen, na, ist alles scheiße, gehe ich nicht hin. Mhm. Und versuchen nichts anderes mehr. Und das ist dumm. Weil schlau ist es, sich noch was anderes anzugucken. Vielleicht ist das was für mich. Für viele Leute ist dieses Hierarchische und dieses, ich habe jetzt hier eine Struktur, ne, was sie im normalen Leben vielleicht nicht haben, genau das Richtige. Das ist so individuell, die ganze Geschichte.
Ja, ich bin ein Regelfan, von daher, für mich ist es genau das Richtige.
Also so kleiner Sheldon tatsächlich.
Ja, so schlimm nicht, so schlimm nicht. Aber Freund von Regeln und ich mag die Werte, die dahinter stehen, einfach sehr. Also das, Höflichkeit, das Disziplin, auch, Respekt.
Ja, das sind ja auch ganz wichtige Dinge, so funktioniert eine Gesellschaft.
Halt. Geht auch echt verloren, muss ich sagen. Also es gibt viele Leute, die das einfach nicht mehr mitbringen, kann ich nicht anders sagen.
Ja, ich sehe da so einen kleinen Hoffnungsschimmer am Horizont tatsächlich. Es wird langsam besser. Ich will das auch glauben.
Natürlich wird es besser. Wir sind Menschen. Wir bessern uns in allen Sachen. Deswegen. Ich habe da auch keine Probleme mit.
Ja, siehst du.
Ich sehe das auch positiv.
Sind wir uns endlich mal einig, oder was?
Wieso? Wir sind uns sonst einig. Wir haben, kurz bevor du gekommen bist, haben wir uns nochmal unterhalten. Da müssen wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Es gab so ZDF-Dokumentation im Mai, die wird aber jetzt gerade so ein bisschen aufgerollt. Und zwar geht es da wieder so mit den Neonazis oder Rechtsextreme im MMA oder überhaupt im Kampfsport. Hast du da irgendwelche negativen Erfahrungen mitgemacht, dass Leute gesagt haben, oh, Kampfsport, da machen doch nur Rechtsradikale oder so?
Nein, nee, ne? Habe ich noch nie gehört.
Weil ich würde auch sagen, traditionelle werden ausgelassen. Ne?
Komplett.
Komisch, ne?
Ja, komplett. Nein, ist nicht komisch. Weil die
Wieso ist das nicht komisch?
Weil die Leute da nicht auftauchen.
Das weiß ich nicht.
Ich aber.
Ja?
Ja.
Meinst du, Nazis haben damals keinen Karate oder Judo getrainiert?
Ja, was die Nazis damals trainiert haben, weiß ich, habe keine Ahnung.
Ja, aber auch jetzt Rechtsradikale,
glaubst du? Rechtsradikale nehmen was, womit ich relativ schnell mich relativ gut prügeln kann. Nachvollziehbar.
Ja.
Und ich gehe da nicht jetzt hier erst durch.
Ich schreibe das ZDF mal an. Ich möchte gerne mit dir einmal diese Dokumentation, ich möchte die Rechte haben, dass wir darüber mal reden dürfen. Dass wir dann mal einmal hier live reagieren und dann diesen einen Typen da mal so ein bisschen.
Ja, gerne.
Argumentativ zerlegen.
Ich muss mir das Ding erstmal
angucken. Kann man sich die irgendwo angucken?
Ja, die ist online in der ZDF-Mediathek, auch auf YouTube, nennt sich Rechte im Ringen oder so, oder rechte Ringer oder so. Auf jeden Fall, das ist eine.
Nee. Geht schon im MMA.
Ja, geht um MMA. Rechtsextremismus im Cage oder irgendwie.
Ja, genau, irgendwie sowas heißt es.
Rechtsextreme im Ring. Ja. Irgendwie
ich
so.
Muss sagen, ja. Mit dem MMA-Bereich habe ich mich auch wirklich wenig auseinandergesetzt, von daher.
Ja, aber da kommen Leute zu Wort, die wirklich null Ahnung haben vom Sport.
Also, ich mache jetzt Mixed Martial Arts seit 13 Jahren, haben wir im Verein, also von daher. Kann ich da, glaube ich, ganz gut mitreden.
Ja, aber wir wollen mal gucken. Also die Doku geht irgendwie 23, 28 Minuten. Ist nicht schön, sagen wir mal so. Gibt kein schönes Bild.
Also ich habe die Ausschnitte, die wir uns jetzt angeguckt haben, waren, also ich habe jetzt den Titel gelesen, der Titel ist ja reißerisch, ne? So ein Clickbait halt, ne? Aber.
Ja, aber dieser Extremismus-Experte, der da drin auftaucht.
Also ich, wie gesagt, wir haben uns,
gleichzeitig auch Autor.
Ich habe mir überlegt, wie wird man zum Extremismus muss ich Extremist sein, um Extremismus-Experte zu werden? Oder reicht es, wenn ich ein Buch lese?
Das reicht, wenn du ein paar Bücher
oder, hast über Extremismus. Gibt's einen Studienzweig?
Ja, vielleicht machst du einen Bachelor in Extremismus.
Im Extremismus.
Irgendwie so.
Ich würde mal einen Master machen.
Ja.
Denn schon.
Talita, danke, dass du da warst.
Ja, vielen
danke
Dank.
Hat Spaß Einladung. Gemacht. Vor allem haben wir mal wieder ein bisschen eine Frau hier
vor Mikro. Vor allem auch mal einen anderen Einblick mal wieder gehabt.
Ja, wir definitiv. Haben ja deswegen
sehr,
sag ich
sehr
ja.
Viel über sehr viel über Vollkontakt und Bärnackel und so ein Kram alles gesprochen. Jetzt mal wieder traditionell, das ist auch mal ganz geil.
Ja.
So,
ja.
Falls ihr mal reinschnuppern wollt, gerne. Dann
ja. Du kannst uns aber auch immer auf dem Laufenden halten. Auch wenn du jetzt im Dezember deinen Schwarzgurt machst, deinen zweiten Dan,
ja.
Sagst mal Bescheid.
Ja, klar.
Oder gerne. Wenn Crowdfunding ansteht, schickst uns den Link.
Oder eben Wettkämpfe anstehen. Wir teilen, genau. Wir teilen das dann auch auf unseren Kanälen.
Okay, ja, 23. November kann ich tatsächlich jetzt schon sagen.
Ja.
Wo?
In Bochum, die genaue Adresse.
In der Rundsporthalle?
Nein, ist klein. Ganz okay. Klein. Ist okay. Nur eine wirklich kleine Sporthalle.
Okay.
Aber sag's uns Bescheid.
Immer über Zuschauer.
Ja, sag's uns Bescheid, schicken wir, machen wir eine Story.
Vielleicht drüber. Kommen wir vorbei.
Vielleicht kommen wir vorbei.
Vielleicht, wenn wir Zeit haben, vielleicht kommen wir vorbei.
Ja.
Weil wir sind jetzt wieder bei Octagon eingeladen.
Ja, wenn er das hört, sind wir schon gerade da.
Ja.
Oder sind gerade zurück.
Sind gerade zurück aus Frankfurt. Mhm. Weil die machen ein Riesenevent im Frankfurter Waldstadion. 60.000
Boah.
Im Stadion. Fast ausverkauft.
55.000
Karten sind verkauft. Wir sind eingeladen, dürfen da ein bisschen rumgehen. Und der liebe Tobias Drews, der macht da die Öffentlichkeitsarbeit, beziehungsweise macht die Pressearbeit. Und falls du das hörst, lieber Tobias, ne, wir hätten dich gerne im Interview.
Hm. Ja, wir werden mal gucken, am Samstag, wenn wir da sind. Ja, Talita, nochmal. Danke dir.
Ja.
Ich habe zu danken. Hat ja? Spaß gemacht. Ich
wünsche euch noch einen schönen Restfeiertag, weil wir haben Donnerstag,
ja.
Tag der Deutschen Einheit.
Ja.
Bleibt gesund, bleibt sicher. Wir hören und sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.
Tschüss.